meine Windung Herrjoch, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herrjoch, drum wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Auf dem Dünn.
Ja, da geht's weiter mit dem Neubiet-Podcast Jedan Ferscht. Rainer Klaassen meldet sich heute das ist der Ortsausgang aus Niederbieber in Richtung Altwied. Man hat im Moment ziemlich Scheu, hier hinzufahren. Wenn man also sich in diese Richtung Altwied unterwegs bewegt, dann sind da mehrere Warnbarken und Durchfahrtverbotenschilder. Wenn man aber, wie ich Bekannte, auch in Altwied hat, dann weiß man, hier geht die Welt noch nicht zu Ende. Man darf zumindest noch bis an den Ortseingang von Altwied auch weiterfahren. Von daher hatte ich jetzt keine Scheu, hier in ein sehr ansehnliches, altehrwürdiges Gebäude zu fahren, das ja am Ende des Bösner-Geländes liegt, so eigentlich schon fast ein bisschen wieder außerhalb. Aber also als ich hier reinkam, ich glaube, hier war schon eher so die bisschen exponierte Verwaltung, oder Betty? Wie schätzt du das ein?
Genau, also wir befinden uns hier im Herrenhaus. Das ist auch auf dem Bösner-Gelände das älteste Gebäude.
Ja.
Wurde auch, bevor wir hier rein sind, wir reden ja gleich nochmal mehr, aber wurde es auch lange Zeit nicht benutzt. Und jetzt, sage ich mal, erblüht es wieder mit Leben.
Ja, und es gibt ein tolles Entree, es gibt eine historische Treppe und man kann sich, wenn man hier so ein Büro anschaut, kann man sich gut vorstellen, hier dürfte wahrscheinlich das ein oder andere früher von innen statt Tapeten mit Holz getäfelt gewesen sein, oder?
Genau. Das ist schon, ja, ein spannendes altes Gebäude auf jeden Fall.
Ja. Bei mir, oder? Also ich bin heute hier bei Betty Kneißler. Ich habe es mir mit Eselsbrücke den Nachnamen auch merken können, aber ab jetzt sage ich nur noch Betty, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und ich erzähle vielleicht kurz was zur Hinführung. Du wirst mich dann gleich korrigieren müssen, weil ich wirklich aus der Erinnerung erzähle. Es gab kürzlich einen Fall, wo in Koblenz eine Frau tot aufgefunden wurde. Betty nickt noch.
Ja.
War da eindeutig ein Gewaltverbrechen zu erkennen oder nachzuweisen?
Ja, eindeutig Gewaltverbrechen. Ich habe genickt, die Frau wurde noch lebend oder es war noch der Versuch, sie wieder zu beleben getätigt. Aber es war schon, also sie ist im Krankenhaus verstorben, genau, in Koblenz.
Und was durch die Presse ging, war eben zum einen, dass es relativ eindeutig sich im Milieu der Prostitution das Ganze stattgefunden hat, welche Vermutungen dann bezüglich der Täterschaft naheliegen, ist auch relativ klar. Und der Moment, wo ich dann eben zusätzlich aufmerksam wurde, war, als es darum ging, dass diese Frau, über die wohl auch sehr, sehr wenig bekannt war, beerdigt wurde. Da tauchte dann der Name auf der Schattentöchter, wo es dann hieß, die haben sich drum gekümmert, die haben die Beerdigung auch komplett organisiert und vorbereitet. Und euch ist es, so habe ich es auch verstanden, dann doch auch gelungen. Zunächst war überhaupt nicht bekannt, um wen es sich da handelt und ob es irgendwo Verwandtschaft gibt. Und ihr habt dann auch Verwandtschaft ausfindig gemacht, richtig?
Nee, Verwandtschaft haben wir keine ausfindig gemacht. Ich weiß auch nicht den Status, wie es da gerade aussieht. Uns war nur bekannt, dass wir wissen noch nicht mal, ob es Verwandtschaft gab oder nicht, sondern nur, dass zu diesem Zeitpunkt sich keiner um eine Beerdigung kümmern wollte und diese Frau sonst anonym begraben werden würde.
Ja.
Genau, das wussten wir zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also so, das vielleicht jetzt auch einfach mal zum Einstieg, noch gar nicht das Thema, aber klar, kommt natürlich vor, dass Menschen sterben, jetzt vielleicht auch mit profaneren Umständen, als sie hier vorgelegen haben, für die sich niemand zuständig fühlt, für die es keine Angehörigen, keine Bekannten oder die sind nicht herauszufinden. Und was passiert dann? Dann ist die Stadt, wo diese Person aufgefunden wird, deren Aufgabe ist es dann und die bei klammen kommunalen Kassen machen dann halt
genau
dritte Klasse.
Richtig, da würde dann in dem Fall und vom Ordnungsamt auch. Das ist ja dann, obliegt dem Ordnungsamt. Und auch da ist klar, man kann eine Person nicht einfach nicht beerdigen. Mhm. Es wird dann das Nötigste gemacht. Das heißt aber auch eine anonyme Beerdigung. Und das wurde uns auch dann erzählt, es soll eine anonyme Beerdigung. Das heißt auch kein, sag ich mal, kein Ort, wo man diese Frau auffinden könnte, besuchen könnte. Kein Name. Mhm. Wirklich einfach wie eine Jane Doe und weg ist sie vom Fenster, sag ich mal ganz salopp. Und das haben wir dann mitbekommen, auch vom Ordnungsamt aus. Und haben dann gesagt, okay, wir fühlen uns so verbunden. Das sind ja, wir nennen das immer so unsere Frauen. Mhm. Und dass sie so anonym, so tragisch verstorben ist, umgebracht wurde und dann noch anonym begraben werden soll, das konnten wir so nicht stehen lassen.
Ja, wäre genau. Ja dann praktisch noch eine weitere Demütigung bis hin zu, wenn sich denn dann doch noch jemand finden sollte, ja. Der ihr nachtrauert, dass dem dieser Ort auch komplett genommen wäre,
genau.
Wo er das tun kann.
Genau, und genau für uns auch. Ich meine, es war ein absoluter Schock, als wir davon mitbekommen haben, weil es ist regional. Mhm. Wir arbeiten in dem Bereich, wir haben mit den Frauen zu tun. Wir kennen einige Frauen aus der Prostitution. Mhm. Das ist für uns kein neues Thema. Und für uns sind das, es ist auch eine Herzensarbeit. Das heißt, man fühlt sich verbunden. Und auch wenn wir diese Frau vielleicht nicht gut kannten, ist das Gefühl schnell da, es ist eine von unseren Frauen. Mhm. Und wir wollen den Frauen ja vermitteln und auch hier, wenn man das ausdrücken darf, im Tod vermitteln, dass sie wertvoll sind. Keine vergessenen Frauen. Weil ganz oft werden genau diese Frauen, die in dem Milieu sind, nicht gesehen, nicht gehört. Und da wollten wir sagen, das wollen wir nicht, dass das hier so passiert. Das tragische Ende, was sie gefunden hat, soll damit nicht weitergehen.
Ja.
Genau.
Gut, jetzt sind wir schon ganz schön tief. Wir schwimmen jetzt schon mitten im See. Lass uns nochmal ganz kurz rausziehen und nochmal ein bisschen zurück ans Ufer. Ja. Beschreib doch gerne mal kurz, Schattentöchter ist ein Verein oder?
Mhm, genau.
Und ein e.V., ja. So mit allem drum und dran, mit Vorstand und so weiter.
Genau.
Und was sind denn die Themen und was sind die Aufgaben, die sich dieser Verein gestellt hat?
Genau, unser voller Name ist Projekt Schattentöchter e.V. Genau, wir sind ein eingetragener Verein auch und wir kümmern uns um den Bereich Menschenhandel und Zwangsprostitution. Mhm. Und sagen einfach, das ist eine Thematik, die oft übersehen wird oder die uns gar nicht so bewusst ist, dass es die auch in Deutschland gibt und dass es die auch ganz klar hier vor Ort gibt. Mhm. Und dass wir sagen, okay, da möchten wir aufmerksam machen und da möchten wir, sage ich mal, reinarbeiten in das Thema. Ich kann ja auch sagen, so ein bisschen die Bereiche, in denen wir arbeiten. Ja. Also alles dreht sich um diese Thematik, aber wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Also vor allen Dingen geht es auch darum, die Frauen auch hier vor Ort zu sehen, die in dem Menschenhandel in Zwangsprostitution sind, dass man diese Frauen auffindet, dass man sagt, es gäbe Hilfen, dass man überhaupt den Blick für sie hat, dass man Hilfen anbieten kann. Also ich bin zum Beispiel auch gelernte Sozialarbeiterin, dass man auch ganz praktisch sagen kann, hier gibt's Beratung, hier gibt's Hilfen und wenn es weitergehen muss, wenn es wirklich darum geht, Frauen ein neues Leben ermöglichen zu können, braucht es ganz oft Häuser. Ob es Schutzhäuser sind, ob es einfach Stellen sind, wo sie neu anfangen können, wie sage ich mal, ähnlich wie Frauenhäuser, das bieten wir auch. Wir haben auch ein Aussteigerhaus, wo die Frauen hin können und da auch begleitet werden, auch sozialarbeiterisch begleitet werden. Das ist so der eine Teil, wenn es um die, sag ich mal, die Betroffenen selbst geht. Dann ist uns natürlich absolut wichtig, dass es gar nicht weiter dazu kommt, dass dieses ganze Prinzip von Menschenhandel, Zwangsprostitution bewusst gemacht wird. Mhm. Dann muss man ja sagen, man denkt oft an Länder wie Kambodscha, Thailand, wo das ist. Mhm. Dass wir so ein Land sind, wo Menschenhandel und Zwangsprostitution stattfindet und in gar nicht kleinem Maße, ist man sich nicht bewusst.
Ja.
Da sagen wir uns, ist die Aufklärungsarbeit so wichtig, das in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir betreiben Aufklärungsarbeit und auch ein wichtiger Bereich präventiv, dass wir da dran gehen. Präventionsarbeit vor allen Dingen auch in Schulen, wo man um das Thema Loverboy aufklärt, aber auch in die Thematik unter anderem auch eingeht in Pornografie, Zusammenhänge mit Prostitution und so weiter. Also das sind so grob, würde ich mal sagen, die Sachen, die Bereiche, ganz grob.
Ja. Ja, und ich denke, da kann man jetzt schon, wenn man aufmerksam zugehört hat, merken, wir werden hier sicherlich wieder an die zeitlichen Grenzen stoßen. Mhm. Denn das sind ja Umfelder, die dann so viel Kreise auch wieder um sich ziehen. Ja. Also wo auch so viel Amorphes drin steckt, was gar nicht so eindeutig zu erkennen ist. Und ja, es geht für mich eben schon damit los, wenn man auch sieht, wie sich entsprechende Umfelder ja auch verändert haben. Ich wandel ja schon ein bisschen länger auf dieser Erde und habe halt noch Zeiten mitbekommen als Kind, wo man dann so hinter vorgehaltener Hand und tuschelnd, wenn man auch jemanden, Mobben hat man noch, man hat noch nicht mal Mobben gesagt, ich weiß gar nicht, wie das, aber so, dann hat, der kommt ja aus der Rheinstraße.
Rheinstraße.
Das war damals eben ein Ort, wo allgemein bekannt war, dort findet Prostitution statt, dort gab es Bordelle und soweit ich weiß, nicht wenige davon. Das hat aber ja mehr oder minder öffentlich stattgefunden. Wusste das.
Genau, man kannte die Orte einfach, ja.
Wenn jetzt, das sind nicht die Kreise, in denen ich mich bewege, aber es soll solche Kreise geben, wenn jetzt also so ein Kumpel zu mir käme und würde sagen, ja, wo kann man denn hier mal hingehen? Als Journalist kenne ich mich hier eigentlich ganz gut aus und ob ich das jetzt, ob das irgendwie meiner Ehre beiträgt oder mich blauäugig oder naiv erscheinen lässt, ich wüsste nicht den Ansatz, eine Antwort zu geben. Ich habe ganz ehrlich nicht die geringste Ahnung und zumindest hier höre ich raus, ich könnte aber eine haben. Spricht aber ja auch ein bisschen dafür, ohne jetzt die Vergangenheit da glorifizieren zu wollen, aber da, wo die Allgemeinheit schon weiß, wo findet etwas statt, da ist natürlich zumindest auch eine gewisse Beobachtung und Wahrnehmung da gewesen. Und wenn diese Dinge inzwischen so verborgen sind, tja, dann sind sie eben auch verborgen und dann bekommt das möglicherweise gar niemand mit. Ja. Jetzt habe ich keine Frage gestellt, aber fällt bestimmt trotzdem was dazu
ein. Ich habe ganz viele Punkte, die ich hier ansprechen kann, wirklich. Ich muss gucken, ob ich die gleich noch alle behalte im Redeschwall. Aber da kann ich ganz vieles. Zum einen will ich auf den Punkt eingehen, hier Neuwied. Mhm. Ja, wir waren Umschlagplatz, ganz klar. Also man hört auch immer wieder gerade die Rheinstraße. Und soweit ich auch weiß, war auch der Straßenstrich dann dort auf der Straße und so weiter. Also das Milieu in Neuwied war da zu der damaligen Zeit ziemlich offensichtlich und ziemlich groß. Wir erleben das mittlerweile und bekommen das auch von anderen Stellen, die das auch damals erlebt haben mit, dass die auch sagen, es ist aus Neuwied so abgewandert. Neuwied selbst, muss man auch sagen, hat nicht mehr viel. Man weiß noch, also wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, ein bisschen reinschaut, man findet auch noch Prostituierte in Neuwied, auf jeden Fall. Aber es ist nicht mehr das, was es dann vor 20, 30 Jahren war, auf jeden Fall. Das Ding ist, es ist nicht weg, es ist einfach abgewandert. Also wir haben einfach im Umkreis viel mehr, auch ländliche Gebiete sind immer attraktiver geworden. Wir haben Städte wie Koblenz, die sind attraktiver geworden. Aus einem bestimmten Grund, und ganz dahinter blicke ich nicht, ist es, oder wir auch nicht, ist es aus Neuwied abgewandert. Aber es ist nicht weg, es ist einfach nur abgewandert. Das ist so der eine Punkt, wo man sagt, aber regional gibt es genug. Ja. Ich bin gebürtige Neuwiederin, ich bin hier aufgewachsen und für mich war das auch immer eine Thematik, da hatte ich nichts mit zu tun. Das war nicht mein Umfeld, ich bin ganz behütet aufgewachsen. Ich dachte, gut, das gibt es, wenn die Frauen das machen wollen, sollen sie, das wäre nicht meins vielleicht, aber okay, lass sie doch machen. Das war früher auch mein Ding. Jetzt bin ich schon mittlerweile seit 6 Jahren in dieser Arbeit tätig und merke, oh, da steckt so viel dahinter, diese Aussage, sollen sie doch machen oder die machen das ja freiwillig, die kann ich so nicht mehr sagen. Aber darauf gehen wir später nochmal ein. Aber auf jeden Fall, für mich war auch das Milieu gar nicht so bewusst. Ich dachte nicht, dass es so viel gibt. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, und das gilt deutschlandweit, nicht nur für uns, ist das so, dass ich schon fast sage, jedes Kaff hat irgendwo eine Prostituierte. Und wenn nicht das Kaff, dann hat der Nebenkaff irgendwo eine Frau. Also es gibt einfach so viel Prostitution und je mehr ich drin bin, man hat das Gefühl, ich habe nicht mal das Gefühl, ich habe alle Orte im Überblick. Und wenn es nur regional geht, wir sind kein Frankfurt, wir sind kein Hamburg oder sowas. Aber alleine, was schon hier alles regional passiert, in, sag ich mal, näherem Umfeld, es sind viele Frauen. Wirklich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann noch was du ja gesagt hast, dieser ganze Bereich von sichtbar, unsichtbar, ist immer ein Ding im Bereich Prostitution. Deswegen sagen wir auch Schattentöchter. Wir haben den Namen so bewusst gewählt, weil wir sagen, das ist so eine Parallelwelt, die bei uns im Schatten passiert, weil so wenige von uns im Alltag einen Bezug dazu haben. Es ist etwas, man weiß, es gibt es, aber man kennt diese Welt eigentlich nicht. Man hat nichts mit ihr zu tun. Und wir sagen, das passiert im Schatten, eine Parallelwelt. Aber unser Blick ist dieses Töchterding, dass wir sagen, aber diese ganzen Frauen, die da drin gefangen sind und wie auch immer sie reingekommen sind, wollen wir als so wertvolle Frauen betrachten. Das ist unser Blick auf sie. Oft als Gesellschaft sehen wir sie nicht als wertvoll. Wir haben Dinge wie Hure und Schlampe sind bei uns die Schimpfwörter. Und dann zu sagen, welchen Blick haben wir auf die Frauen? Deswegen sagen wir, das ist so in unserem Namen schon mit verwoben. Und ich rede einfach weiter, sonst fragst du zwischendrin, weil ich könnte noch und nöcher reden. Das Ding mit der Legalität. Wir haben es ja seit 2002 als legal. Oder noch besser ausgedrückt, die Sittenwidrigkeit wurde davon abgeschafft.
Ja.
Das heißt, man darf Bordelle eröffnen, man darf als Prostituierte hier arbeiten und so weiter. Also die Türen wurden dafür geöffnet. So, was das natürlich gemacht, der Gedanke war damals, 2002 in der Gesetzgebung, dass man sagt, man will nicht, dass es im Dunkelfeld ist, weil dann haben die Frauen keine Rechte. Wir wollen es so haben, dass die Frauen sozialversicherungspflichtig auch sind, dass sie da wirklich krankenversichert sind und so weiter, was dann in der Illegalität nicht ging, okay. Und dass man sagt, die dürfen nicht Sachen einklagen. Die können zur Polizei gehen und sagen, das hat der angetan, der hat mir das Geld nicht gegeben. Also man könnte was zur Anklage bringen, dass man was in der Hand hat. Das ist ein super Gedanke. Einfach ganz, sag ich mal, menschlich organisatorisch gesehen.
Ja.
Da merkt man aber, das haben Leute die Gesetzgebung gemacht, die keine Ahnung vom Milieu haben. Weil ganz ehrlich, im Milieu, jetzt wo wir in 24 sind, 2002, das sind 22 Jahre später, stehen wir an einem Punkt, wo wir Sextourismusland geworden sind, weil viele umliegende Länder ein Verbot ausgesprochen haben. Wo gehen die Leute also hin? Hier, wo es erlaubt ist. Wir haben Bordelle, die aus dem Boden geschossen sind wie Pilze. Also so viele Bordelle. Wir werden auch teils als Bordell Europas genannt. Und einfach so die Aussage, so für Deutschland gefällt mir nicht.
Ja.
Diese Aussage, das Bordell Europas zu sein. Aber es ist ganz klar so gekommen. Wir haben vielleicht 2% der Frauen, die Sozialversicherung haben. Also ganz ehrlich, von den vielen Frauen, die wir schon erlebt haben, zu dem Zeitpunkt der Betreuung habe ich, mir fällt jetzt wirklich spontan keine ein, die eine Sozial-, also eine Krankenversicherung irgendwas hatte. Keine. Auch die deutschen Frauen nicht.
Ja.
Wir haben super selten Anklagen. Also, dass eine der Frauen wirklich zur Polizei geht und irgendwas zur Anzeige bringt, ob es der Freier oder der Zuhälter ist, seltenst. Weil das hat ja ganz viele Konsequenzen. Also deswegen sage ich Parallelwelt. Ich könnte hier sagen, wieso dieser ganze Mechanismus nicht aufgeht.
Ja.
Aber einfach zu sagen, der Gedanke, das kann ich stehen lassen. Der Gedanke war gut. Aber in der Realität ist er nicht erfüllbar mit dieser Legalität also, und was man eigentlich davon haben wollte.
So ein, entsprechend diesem alten Witz, den wird man heute nicht mehr unbedingt kennen, aber bezogen eben auf das, was im real existierenden Sozialismus stattgefunden hat. Da gab es diesen Scherz, wo man immer gesagt hat, ja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, also Marx ist die Theorie und Murks ist die Praxis.
Ja, das, irgendwie schon, ja. Ach, das ist das. Ja,
ja.
Aber auch viel, also was man nicht
weiß.
Das
heißt, so aus deiner Perspektive, wo du reinschaust und wo du ja wahrscheinlich auch immer nur einen Teilaspekt tatsächlich wahrnehmen kannst. Also du hast all das ja nicht in der Innenperspektive erlebt, was dort stattfindet.
Ja.
Du wirst sicherlich den ein oder anderen authentischen Bericht angehört haben, aber jeder Bericht ist natürlich auch eingefärbt und vielleicht gibt's da auch Dinge, die so gravierend sind, dass sie nie nach außen dringen. Und gerade ja, wenn es um Themen geht, die irgendwie schambehaftet sein können, wo jemand eine Opferposition innehatte, wie ehrlich solche Menschen sich selbst gegenüber sind, ist wahrscheinlich schon, kann man Forschungen drüber anstellen. Und eben erst recht, wie viel dringt dann tatsächlich nach außen? Also es ist alles gar nicht wahrzunehmen. Aber wenn da schon nur so ein lächerlicher Prozentsatz auf diese ja noch nicht, also diese Anmeldung ist ja eben nur ein ganz kleiner Teil. Und wenn dieser kleine und vielleicht der niederschwelligste Teil schon nicht funktioniert, ja, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie es dann mit den restlichen Dingen, die da beabsichtigt waren, in der Praxis aussieht.
Genau. Genau, und wir sind auch gerade in einer Phase, wo diese Gesetzgebung, 2017 gab es ja nochmal, weil man gemerkt hat, okay, diese Gesetzgebung von 2002, die hat nicht bewirkt, was wir eigentlich damit bewirken wollten. Ja. 2017 war nochmal Prostituiertenschutzgesetz. Und da sind wir gerade jetzt in einer Phase, wo das evaluiert wird.
Mhm.
Und wo ich sage, am besten nehmt euch doch die Aussteigerinnen oder die Frauen, die auch jetzt noch im Milieu sind, nehmt die mit rein in so Prozesse. Ja. Weil wir von außen können nicht da reinblicken. Und gerade auch die in der Politik sitzen, haben ja noch weniger damit zu tun, als ich jetzt als Sozialarbeiterin, die in dem Bereich arbeite. Aber das wäre doch das Wichtige, genau diese Leute, die davon betroffen sind, die damit zu tun haben, die mit an den Tisch zu setzen in einer Evaluierungszeit.
Ja. Ja. Ja, und dann zumindest ein bisschen was über das rauszufinden, was nicht nach außen dringt, weil was mir jetzt gerade so auch noch ein- und aufgefallen ist, und auch das trägt dann vielleicht etwas dazu bei, diese Außenwahrnehmung zu verfälschen. Es ist ja tatsächlich so, wie ich vorhin sagte, gut, mag mit daran liegen, dass ich da noch sehr jung war, aber überhaupt, es war ja früher so ein Thema, da wurde nicht drüber gesprochen. So,
ja.
Das gab es zwar, das war präsent, aber das ist jetzt nicht auf der Familienfeier. War ein solches Gespräch praktisch nicht möglich. Das alles hat sich ja geändert und so gibt es heute auch TV-Reportagen oder so, wo Prostituierte begleitet werden. Aber es ist natürlich auch völlig klar, welche das sind, die die vor die Kamera gehen. Und was du vorhin sagtest, so dein Gedanke war, lass sie doch, wenn sie das wollen. Ja. Und ja, die zu sehen sind, natürlich, die haben wenig Grund, sich zu verstecken. Und ganz offensichtlich, die gibt es auch. Ja. Und da ist dann auch nichts weiter dran auszusetzen, wenn man jetzt nicht sehr tief in andere moralische Standards reingehen möchte. Aber das sorgt ja dann nochmal zusätzlich dafür, dass da so ein Zerrbild ist, weil ja, wenn man das mal gesehen hat und sagt, ja Mensch, die macht da, verdient sich neben Studium noch was als Escort und boah, ein Tausender pro Nacht würde ich aber auch gerne verdienen, da würde ich auch mal drüber nachdenken, was ich dafür alles machen würde. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schlimm an, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist das, was passiert. Ja, so what? Ja. Ist ja nicht so schlimm.
Ja, das ist auch, und das meinte ich auch, was ich vorher gesagt habe, dass man ja auch keinen Bezug dazu hat. Also man kann ja gar nicht dahinter blicken. So, wir in unserem Umfeld hören dann das vielleicht, was in den Medien ist. Und ja, welche Frauen stellen sich dann wirklich so selbstbewusst hin? Das sind nicht die Frauen, die ich, sag ich mal, normal auf den Straßen oder in den Bordellen oder so treffe. Das ist nochmal eine andere Nische. Und das ist ein sehr kleiner Teil der Frauen. Was ist aber, wenn wir den Vergleich, wenn wir mal diesen Vergleich machen würden, was ist mit dem Großteil, und es ist der Großteil, dem es wirklich in der Prostitution nicht gut geht? Man sieht vielleicht die ein, zwei, drei oder die Handvoll, die sagen, ich kann mehr entscheiden, ich habe mehr Möglichkeiten, ich kann anders dadurch verdienen. Aber der große Teil, da sieht das ganz anders aus hinter den Kulissen.
Der würde auch nie vor eine Kamera kommen dürfen.
Erstens dürfen nicht und zweitens viel zu viel Angst, vor die Kamera zu gehen.
Ja.
Was macht das mit mir? Da sind Leute im Hintergrund, die wollen das nicht und so weiter. Schambehaftet.
Ja.
Man will nicht als die Prostituierte wahrgenommen werden, weil auch wenn wir so liberal sind und sagen, normaler Beruf und so weiter, aber ganz ehrlich, wenn wir den Alltag betrachten und jemand sagt, ich bin Prostituierte, das macht was mit uns. Eine Arbeitsstelle. Wenn man da in die Bewerbung schreibt, ich war so lange Prostituierte. Das, ja, aber damit sind wir da konfrontiert. Die Aussteigerinnen sind genau damit konfrontiert, wo man merkt, oh, warte mal, vielleicht haben wir da, also ist das doch nicht so normal, wie wir das von außen immer sagen wollen. Oder macht doch mehr mit uns, als wir von außen oder den Medien sagen wollen, ganz ehrlich.
Ja, sorgt ja dann auch für das nächste Problem, denn Lücken gehen ja auch nicht. Also ein Freund von mir hat das mal ganz schön, der war auch in der, irgendwo so im Bereich von, ja, doch relativ schweren Fällen im sozialen Bereich und sagte immer, ja, wenn du da eine Pause in deinem Lebenslauf hast, dann geht der Arbeitgeber davon aus, du saßt im Knast.
Und ja, zum Beispiel, oder irgendwas Komisches ist gelaufen, das hinterfragt man, auf jeden Fall. Das ist immer eine Herausforderung, wenn wir mit unseren Frauen dran sitzen. Was machen wir damit?
Ja.
Und wie gesagt, auch einfach dieses Schambehaftete, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber für mich auch noch viel mehr, was ich so in Deutschland so prägnant finde, da sind wir ja gerade so drin, welches Bild haben wir von Prostitution? Also wie sehen wir das? Was halten wir davon? Wie gehen wir damit um? Und weil ich halt sage, ganz ehrlich auch nicht erlebe, auch die vielen, vielen Frauen, die wir in den Jahren auch schon betreut haben, erlebt haben, mit denen wir geredet haben, wo ich sagen muss, es gibt erstens keine typische Prostituierte. Im Endeffekt, jeder könnte, also jeder von uns als Frauen, es gibt auch Männer in der Prostitution. Mhm. Wir erleben vor allen Dingen die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt auch die Männer. Auch da sind wir natürlich, wenn sie Hilfe brauchen, da. Aber der Großteil sind einfach die Frauen. Und dazu sagen, ich als Frau weiß auch, jetzt wo ich diese ganzen Geschichten auch gehört habe, was ist passiert im Leben? Wie sind sie an diesen Punkt gekommen, wo ich sage, ich hätte genauso eine von ihnen sein können. Und ich bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Ich bin behütet aufgewachsen. Aber das sind auch viele der Frauen. Mhm. Es gibt auch, es gibt nicht die typische, dass man sagt, die Armutsprostituierte aus Bulgarien. Mhm. Ja, die gibt es, auch zu Genüge. Aber es gibt auch die deutsche studierte Frau, die ganz klar sagt, mir geht es schlecht in der Prostitution. Ich nehme immer eine, und das darf ich auch als Beispiel nehmen. Ich nenne es immer so die deutsche Vorzeigeprostituierte. Mhm. Eine junge Frau, die in einem, sag ich mal, gehobeneren Mittelklasse aufgewachsen ist. Also es war auch nicht das Thema von Armut. Mhm. Auch an sich in einem guten Elternhaus, beide Elternteile da gewesen und so weiter. Und sie ist irgendwann in die Prostitution gekommen und hat angefangen, hat sich bei uns gemeldet, hat angefangen zu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und sie hat ganz klargestellt, Betty, ich als deutsche Frau, studiert, ich kenne meine Rechte, ich hab ein Umfeld um mich, das ja eigentlich ein gutes Umfeld ist. Geldsorgen durch meine Familie habe ich ja eigentlich nicht gehabt. Und trotzdem bin ich in die Prostitution gekommen. Und was ich in der Prostitution aber erlebt habe, als selbstbewusste, freibestimmte, was nicht alles Frau, Deutsche, die ihre Rechte kennt, ist nicht besser als die bulgarische Zwangsprostituierte neben mir. Mhm. Der Alltag in der Prostitution, die Erlebnisse, die Gewalt, die waren nicht anders, als die anderen es erlebt haben. Und Gewalt ist nun mal Alltag in der Prostitution. Ob es durch einen Zuhälter ist, wenn keiner da ist, ob es durch einen Freier ist, das erleben die Frauen. Ich habe noch keine erlebt, die nie Gewalt erlebt hat. Mhm. Noch keine einzige. Und statistisch ist auch bewiesen, es gab eine Studie, das ist leider viel zu lange her, 2004, wurde auch hier herausgefunden, 88% der Prostituierten haben psychische und körperliche Gewalt erlebt. Und das nur von denen, die befragt wurden. Das sind aber 88%. Mhm. In allen anderen Bereichen würden wir aufschreien und das niemals als normalen Beruf deklarieren. Wenn das ja in irgendeinem anderen Umfeld passieren würde, würde man sagen, hier läuft was ganz falsch.
Ja.
Hier nehmen wir es hin. Und um auf diese Geschichte zurückzukommen, deswegen, ich kann so viel erzählen, aber ja, ich fand es da so prägnant. Die hat gesagt, teilweise, wenn die Männer mitbekommen haben, also die Freier mitbekommen haben, dass ich studiere, dann war das für die noch schlimmer. Dann habe ich noch mehr Gewalt erlebt, noch mehr Unterdrückung erlebt, als wenn ich es nicht gesagt habe. Weil die Männer haben auch ihr ganz klar gesagt, ich will keine selbstbewusste, selbstständige Frau haben. Mhm. Ich will hier meine Fantasie ausleben. Und ich habe ein bestimmtes Bild von meiner Fantasie. Das passt mir so nicht. Das passt nicht auch in meine Machtverhältnisse rein.
Ja.
Viele kamen mit ihrem Ding von, ich will hier auch Macht ausüben. Und ich will auch nicht alle Freier unter einen Kamm scheren, aber wo man einfach auch aus ihrer Aussage und auch aus den vielen anderen merkt, was spielt sich eigentlich dahinter ab? Wieso geht man hin zu einer Prostituierten? Wie behandelt man Prostituierte? Es ist konsequenzenlos. Ein Freier kann hingehen und eigentlich machen, was er will und gehen. Weil wie will eine Prostituierte zum Beispiel beweisen, dass sie vergewaltigt wurde? Sie wurde doch dafür bezahlt und vielleicht war es so abgemacht, dass es ein bisschen härter wird und so weiter. Also sie hat gar keine Möglichkeiten. Die Tür geht zu, wenn der Freier reinkommt. Sie sind zu zweit.
Mhm.
Die Frauen, und das merkt man auch, die Frauen erlernen einen Überlebensmodus. Wenn ein Freier an der Tür steht, die checken den direkt ab, kann der mir gefährlich werden oder nicht. Weil, und das sehen wir hier im Fall in Koblenz unter anderem, es ist gefährlich. Gewalt kann so krass ausarten, dass es bis zum Tode hinkommt.
Mhm.
Wir erleben starke Gewalt. Es muss nicht dazu kommen, dass die Frau dann stirbt. Aber Gewalt ist da. So, und wenn ich die Tür zumache, bin ich mit ihm alleine. Also Überlebensmodus ist ganz schnell abzuchecken, wie ist er gerade drauf. Das merkt man, wenn man die Tür aufmacht, also wenn man bei den Frauen zu Besuch kommt, man merkt, wie schnell die dich abgecheckt haben. Und du brauchst dir noch nichts vorlügen, wie es dir geht, was da gerade so los ist bei dir. Die wissen. Die wissen manchmal besser als ich. Ich so, oh wow, die hat mich besser gerade psychologisch eingeschätzt, als ich das konnte. Die brauchen das. Überleben.
Ja.
Ganz, ganz klar. Ja.
Ja, wir sind schon wieder weit rausgeschwommen. Ich versuche noch mal ein, zwei. Das ist vollkommen legitim und es ist sehr, sehr schön für mich zu beobachten. Und ich hoffe, dass auch alle, die nachher zuhören, das mitbekommen, dass hier ganz offensichtlich jemand mit Herzblut bei der Sache dabei ist und ja, offensichtlich ganz genau am richtigen Platz ist. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen auch auf persönliche Dinge noch eingehen. Ja. Wie bist du denn an diesen Platz gekommen? Also so wie war so, also du sagtest schon so behütete Verhältnisse und dann grundsätzlich einfach ein Studium schon in Richtung Sozialarbeit oder vorher irgendwelche Praktika oder wie kam der Weg in diese Richtung?
Genau, also für mich persönlich war das so, wie gesagt, ganz behütet, nichts damit zu tun gehabt, keine Berührungspunkte, war gar kein Thema für mich. Dann bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen, ganz typisch, nach dem Abi bin ich ins Ausland. Und da haben wir es auch so gehabt, wir waren mit einer Gruppe unterwegs und wir sind in die Innenstadt gegangen, weil wir haben auch geguckt, kann man mit den Obdachlosen.
Darf man das Land nennen, wo du hingefahren bist, oder muss das anonym bleiben?
Nein. Ich war in Südafrika. Genau. Und gar kein Geheimnis. Genau, ich war ein Jahr lang in Südafrika. Und dann hatten wir es auch so gehabt, dass wir mit einer Gruppe einfach in der Innenstadt wollten wir auch den Menschen vor Ort helfen. Das war auch viel einfach mit in der Zeit, dass wir geguckt haben, wo können wir vor Ort auch helfen? Wo kann man, ja, nicht Entwicklungshilfe ist, war das gar nicht, sondern in der Innenstadt. Wir haben Obdachlose besucht.
Im Rahmen eines FSJ oder was
wie? Genau, genau. Okay. Das war also das.
Freiwilliges soziales Jahr für alle. Nicht, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Richtig. Okay. Genau. Und dann waren wir auch da und unter anderem war auch, dass wir da Prostituierte besuchen sollten. Dann sind wir natürlich nur als Frauen auch reingegangen und für mich war das erstmal eine bewusste Begegnung mit Prostituierten. Ich werde sie sicherlich in Deutschland auch gesehen haben, aber es war mir dann nie bewusst, dass es wirklich die Prostituierten sind oder nie ins Gespräch gekommen auch. Sondern sind wir da hingegangen, haben die Frauen besucht, wollten gucken, brauchen sie irgendwo Hilfe, können wir was tun oder wie geht's ihnen einfach? Und dann weiß ich noch, dass die eine Frau, ich war damals 19, also grün hinter den Ohren und die wird wahrscheinlich ein paar Jahre älter gewesen sein wie ich. Und von außen war so, nein, ich bin gerne hier, ich habe mich dazu entschieden und so weiter, alles gut, mir geht's gut. Und dann war das so für mich verrückt gewesen, weil ich habe in ihre Augen geschaut. Und so zum ersten Mal war für mich dieser Spruch, die Augen sind das Fenster zur Seele, ist für mich so Realität geworden. Und das ist mir vorher nie so passiert, aber ich habe ihr in die Augen geschaut und ich habe so einen Zerbruch in ihren Augen gesehen. Von außen, sie war so am Lächeln, so ey, alles gut, ne, mir geht's super. Aber die Augen haben eine ganz andere Geschichte erzählt. Und ich weiß, ich bin da weggegangen und diese Augen, die haben mich verfolgt. Ich habe diese Augen nicht mehr vergessen können oder das, was es mit mir gemacht hat, diesen Zerbruch zu sehen. Und dann erstmal angefangen, darüber nachzudenken. Was ist Prostitution? Wie würde ich mich fühlen, an ihrer Stelle zu sein? Mal so auch mal reinzuversetzen. Und ich kam auch dann nach Hause nach dem Jahr und ich hatte eine Freundin, die ein Jahr lang auch mit einer Organisation in Deutschland hier gearbeitet hat, die unter Frauen in der Prostitution halt Hilfe geleistet haben, Ausstiegsmöglichkeiten gegeben haben. Und wir beide kamen dann zurück, fast zeitgleich wieder hier nach Neuwied. Und sie hatte das natürlich, das Jahr einfach gehabt vor Augen. Ich habe das noch so mitgenommen aus der Zeit. Ja, und dann hat sich das irgendwie auch so ergeben. Wir haben immer mehr drüber geredet, auch andere Leute gefunden, haben uns mehr und mehr zusammengetan, bis irgendwann klar war, hier muss doch was passieren. Das Thema ist auch hier Thema vor Ort und das können wir nicht so stehen lassen. Und dann mit der Zeit, also ich verkürze das jetzt mal, aber haben sich einfach mehrere Leute gefunden, die gesagt haben, es ist Zeit, es muss was hier passieren. Wir haben einen Verein gegründet. Und wir haben, als wir das, sag ich mal, genannt haben, dass es diesen Verein gibt oder dass da die Idee ist, auf einmal kamen aus verschiedensten Ecken einfach auch Frauen auf uns zu, die gesagt haben, das Thema trage ich auch schon so lange, so irgendwie so auf meinem Herzen, aber ich habe mich nie getraut, was anzufangen. Ja. Und zack, waren wir da.
Aber das wird ja bis dahin nicht die einzige Beschäftigung, also Ausbildung, wie sah das dann aus? Also
genau, ich habe dann soziale Arbeit studiert, genau, auch in dem auch Bereich.
Hier in der Region?
Dann? Ich habe in Koblenz studiert, genau. Ich war schon in Schattentöchter drin, Schattentöchter gab es zu der Zeit, mein Studium schon. Ich habe nämlich vorher ein anderes Studium gemacht, als ich zurückgekommen bin und habe ein Englischstudium hinter mir und bin dann aber in die soziale Arbeit gegangen. Und dann gab es Schattentöchter schon, ich war schon da drin. Weil das Spannende ist, im Sozialarbeiterstudium war das gar nicht Thema. Das ganze Thema Prostitution, diese ganze Thematik gab es nicht. Das heißt, weil es einfach Herzensthema war, ich habe immer darüber geredet. Und es gab eine einzige Vorlesung zu der Thematik in dem ganzen Studium. Obwohl ja Sozialarbeiter auch vor allen Dingen mit den Randgruppen arbeiten, aber ja, hier eine ganze Gruppe gar nicht im Blickfeld ist.
Genau. Also jetzt hatten wir schon mehrfach den Punkt, wo man so das Gefühl bekommt, dass da ein ganz gewaltiger Elefant im Raum steht, der aber ständig und überall ausgeblendet wird. Selbst da, wo es eigentlich genau um diese Themen gehen sollte. Ja. Also das ist ja schon ein bisschen erschreckend. Also so, das ist ja, als würde man in der sozialen Arbeit irgendwie Drogenkonsum nicht thematisieren.
Ja, so. Ja, also, absolut. Ja, sehe ich auch eine Diskrepanz drin, dass dieses Thema an vielen Stellen nicht so Thema ist.
Ja.
Wo ich auch mit reinnehme, dass einfach auch gesellschaftlich, wo stehen wir da, ja? Und sieht man das überhaupt als solches Thema, wo man handeln müsste?
Ja.
Das macht viel aus.
Ja. Dann vielleicht einfach, weil ich habe es im Vorfeld ja schon kurz angesprochen und ich denke, es ist schon auch allein schon so aus Gründen der Transparenz wichtig. Ihr seid ja hier auch relativ dicht, also zum einen eben an, oder nicht nur dicht, sondern ihr seid auf dem Bösner Gelände,
genau,
aber
genau,
auch dicht an einer religiösen Organisation. Magst du da ein bisschen was zu sagen, also ist es auch dein persönlicher Hintergrund, genau, wie du aufgewachsen bist, oder ist es auf einem anderen Weg entstanden? Mhm. Und wie ist die Anbindung? Weil es sind ja zwei Themen, die jetzt nicht unbedingt zusammengehören. Ich stelle immer wieder fest, als jemand, der halt gar nicht religiös ist, dass ich gerade hier in den sozialen Bereichen dann auch immer wieder denke, es ist eigentlich schade, dass die Nichtgläubigen nicht mehr imstande sind, diese wichtige zwischenmenschliche Arbeit und diese Themen genauso zu beackern, wie es die tun, weil man muss ja nicht zwingend an einen Gott glauben, um den Menschen ja, Gutes zu tun.
Ja,
aber wenn man sich die Realität anschaut, dann stellt man fest, ja, die, die wirklich Gutes tun, sind dann doch meistens in irgendeiner Form religiös. Und
ja,
das war jetzt ein kleiner Ausflug noch, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was auch zu erläutern, wo ihr denn da angedockt seid und inwiefern das was hat, weil auch das, sorry, wenn ich nochmal ganz kurz, kann ja dann auch wieder für den einen oder anderen positiv, aber auch abschreckend sein. Gibt ja auch welche, so gerade jetzt vielleicht aus so einem Milieu, die sagen, naja, also mit Christen will ja nun mal gar nichts zu tun haben.
Ja, absolut. Oder auch Leute, die dann sagen, oh, christliche Leute hier haben vielleicht auch Erfahrungen.
Moralapostel oder was auch immer man da vielleicht als erste Assoziation, also auch da gibt's ja Vorurteile durchaus.
Absolut, absolut. Kann ich auch nachvollziehen. Deswegen, ich bin da auch immer ganz offen, oder wir auch als Team. Es stimmt, also wir als Team sind vor allen Dingen, oder die Arbeit hat sich auch aus dem christlichen Bereich heraus gegründet.
Mhm.
Wir sind frei evangelisch, also ich bin frei evangelisch und komme auch hier aus den Gemeinden. Wir haben hier vor Ort, wenn man mal so ein bisschen nachschaut, viele Gemeinden, ob es Baptisten sind, frei evangelikale oder was nicht alles, ganz unterschiedlich.
Mennonitische Gemeinden. Ja auch, also kommt ja nicht von ungefähr.
Genau, genau. Also es gibt viele verschiedene, sag ich mal, Arten von Christen auch hier vor Ort.
Ich denke, man muss suchen gehen, bis man eine andere vergleichbare Stadt findet, wo es so eine Vielfalt auch an Glaubensgemeinschaften gibt.
Das stimmt, das ist schon sehr... Ja. Sehr viel hier, auf jeden Fall.
Und nicht alle, die seit dem 17. Jahrhundert schon hier sind.
Nee, das stimmt. Genau. Ja, aber genau so haben wir, also wir sind vor allen Dingen aus den verschiedenen Gemeinden dann auch hier vor Ort, haben uns daraus auch gefunden, sozusagen, dass wir gesagt haben, wir haben alle dieses Thema so auf dem Herzen und wir sehen da einfach, dass so ein ganzer Bereich nicht gesehen wird, auch gerade hier vor Ort. Und dass wir sagen, das sind unsere Wertevorstellungen, die wir mit reinnehmen. Also wo wir sagen, nach biblischen Maßstäben zu leben, wirklich zu sehen, wie ist Jesus mit den Leuten umgegangen, so Jesus als unser auch, ja, unser persönlicher, sag ich mal, Freund, Vorbild, was nicht alles, dass man sagt, wir haben Bibelstellen, Jesus ist zu den Prostituierten hingegangen.
Ja.
Das war ja skandalös. Wenn man einfach Religion betrachtet und das Milieu, das passt ja nicht zusammen.
Ja.
Das sind ja ganz verschiedene Welten, aber dazu sagen, das hat er durchbrochen. Und wir können genau sagen, das durchbrechen wir. Weil gerade da, so das ganze Feld, was auch öfter hier jetzt rauskam, das nicht gesehen wird. Eine ganze Gruppe, die oft nicht gesehen wird und die gar nicht weiß prinzipiell, dass es Hilfe geben könnte. Und wir gesagt haben, genau damit wollen wir reingehen. Genau da sagen, das ist unsere Motivation, hier etwas zu sehen, etwas wahrzunehmen, ein Herz dafür zu fassen. Wo wir aber auch ganz klar sagen, das ist egal, was die Frauen glauben. Also wir sagen, das sind unsere Wertevorstellungen, die wir als Team tragen, wo unsere Grundlagen drin sind. Aber die Frauen, denen wir begegnen, das ist wertefrei. Das ist nicht verurteilend, sondern einfach nur als wertvolle Frauen sie zu betrachten. Und da zu sagen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, an Jesus glaubst, was für eine Glaubensrichtung du hast, wir sehen dich. Wir fragen, wo brauchst du Hilfe? Wir fragen, wo können wir dir helfen? Das sind unsere Maßstäbe, wenn es nach außen hingeht. Ich muss ganz für mich persönlich sagen, dass der Glaube einfach, und deswegen denke ich auch, dass viele auch in den sozialen Bereichen, wie du das auch sagtest, auch so einen, sag ich mal, einen bestimmten Glauben haben. Mhm. Ich muss sagen, es hilft mir nicht abzudrehen. Ich sag immer wieder, ich wüsste nicht, wie ich so eine Arbeit machen sollte, wenn ich nicht eine feste Zuversicht in meinem Glauben habe, wo ich mich manchmal klammern muss, weil ich werde sauer, ich muss heulen. Ganz ehrlich, verliere ich auch den Glauben an die Männerwelt manchmal. Ich will alle irgendwie verprügeln manchmal.
Oh.
Aber deswegen hilft's mir aber. Ich mach's nicht.
Ich bin erster Dan Karate, also Vorsicht.
Ich mach's doch nicht. Also es hält mich gesund, wo ich sage, Hilfe, Jesus, Hilfe. Wo es einfach für mich persönlich, einfach wo ich sage, daran kann ich klammern und auch Dinge, die ich menschlich nicht in der Hand habe. Auch in der sozialen Arbeit, egal in welchem Bereich, kommt man so oft an Punkte, wo man sagt, ich kann hier nichts mehr machen. Menschlich gesehen kann ich hier nichts machen. Und mich hält es, sage ich mal, gesund, dass ich sagen darf, ich glaube an etwas, was größer ist als mein menschliches, größer ist, als was ich menschlich machen kann. Und es hilft mir einfach, nicht alle zu verprügeln, nicht nur sauer zu sein und auch zu sehen, es gibt so tolle Männer. Oder auch hier, wo wir sagen, wir sind nicht gegen Männer. Die Taten, die sie tun, sowohl die Zuhälter, Menschenhändler, Bodyguards, Freier, da bin ich nicht eins mit. Mhm. Und das muss einfach aufhören. Aber ich bin nicht gegen die Männer, oder wir auch als ganzes Team sagen, wir sind nicht gegen die Männerwelt an sich. Weil es gibt immer einen Punkt, wieso das so ist, wie es ist.
Ja.
Und wir erleben auch, die Freier sind nicht zufrieden damit. Mhm. Also die sagen auch nicht, yay, nicht alle. Wenn man ehrlich mit ihnen mal redet, und es kommt auch dazu, dass wir mal Gespräche mit Freiern haben, dann merkt man, die Erfüllung ist das hier nicht. Oder nicht das, was sie eigentlich davon haben wollten. Dass man sagt, okay, wie ist das passiert, dass sie an diesen Punkt gekommen sind? Zuhälter, ich meine, das liebe Geld und was macht das? Also ganz viele Sachen, die dahinter stecken. Wo wir sagen, wir sind nicht gegen die Männerwelt. Wir verurteilen die Taten, aber wir sind nicht gegen die Männerwelt. Und das hilft auch wieder, auch da einfach einen gesunden Blick zu behalten.
Ja. Wir haben jetzt bisher, du hast ja das Thema eben schon angesprochen, die Übergriffigkeit und auch die Gewalttätigkeit bisher. Aber also die ist natürlich jetzt grundsätzlich in einem solchen System angelegt, aber die Themen, über die wir bisher gesprochen haben, die waren ja eher noch nicht ein systematischer Einsatz. Also es war ja eher so das Thema, ein Freier, der dann mal aus der Situation raus übergriffig wird oder der eine Tendenz dazu hat. Aber in diesem Bereich und speziell hier, wo wir auch vom Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution sprechen, da geht das ja nochmal einen deutlichen Schritt weiter, weil da steckt ja dann System dahinter. Da sind ja auch, soweit ich das beurteilen kann, wirklich ganz klare Strukturen, wo auch Abläufe festgelegt sind. So, wo kriegt man die Ware, wie es dort sicherlich wahrgenommen wird, her? Wie muss die entsprechend vorbereitet werden, damit sie dann anschließend die Profite abwirft? Und ja, nach hinten raus guckt man dann, glaube ich, einfach gar nicht mehr. Da könnt dann ihr, wenn der Punkt gekommen ist, oder ähnliche Organisationen wie ihr halt eintreten. Letztlich, wenn man jetzt ganz fies sein will, durchaus auch ein bisschen, ich habe mal ein sehr interessantes Buch eines Soziologen über die Externalisierung unserer Gesellschaft gesprochen, wo wir halt auch, also wenn ich jetzt manchmal so lese, naja, wie sollen wir denn hier anfangen, die Umwelt mehr zu schützen? Die Chinesen, die machen ja viel schlimmere Sachen. Ja, für wen machen sie die denn? Also das ist ja nicht natürlich, auch da gibt es welche, aber so letztlich der ganze Kram, der da nicht nur dort, sondern an anderen Orten unter dramatischen Umständen hergestellt wird, der kommt ja dann irgendwo doch auch relativ schnell mal wieder hier an. Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen hier um den Hof rumgeritten.
Wir verlieren uns beide im Thema.
Aber ich wollte dich gerne ansprechen, eben auf all die Systeme, die da mit drin stecken.
Ja.
Und wo ich mir jetzt vor, also ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal ein Riesenthema aufmachen, aber wo ich mir auch vorstelle, wo es halt schon großes Konfliktpotenzial gibt, weil, also wenn ich mir dich jetzt anschaue, du hast vorhin gesagt, du könntest schon manchmal loslaufen und würdest am liebsten Männer verprügeln, aber wenn ich mir jetzt die Menschen vorstelle, die systematisch hingehen, die Frauen als Ware betrachten, die da ihren Profit draus ziehen, ich unterstelle jetzt einfach mal, das werden nicht unbedingt alle so sein, aber ich glaube, viele davon entsprechen auch dem Klischee, was man, was sich da auftut, wenn jetzt man eine Karikatur eines Zuhälters, eines Menschenhändlers zeichnen sollte. Also selbst wenn du da jetzt ganz sauer werden würdest und den verprügeln wolltest, das würde, glaube ich, der Kampf wäre schnell beendet. Ja. Und das ist ja jetzt nur an der Oberfläche. Ja. Das geht ja tiefer. Da sind ja, da spielen dann Waffen eine Rolle, da spielt Macht eine Rolle, da spielen Strukturen eine Rolle. Ist es nicht für euch auch so grundsätzlich erstmal überhaupt gefährlich, überhaupt in diesem Bereich aktiv zu werden? Ja, wie kann ich dem etwas gegenüberstellen, wenn ich jetzt, also ja, vielleicht muss ich es auch gar nicht so transparent machen, aber eben ja, wenn da der finstere Nachbar irgendwie ein Kind vom Spielplatz entführt hat und das andere Kind will das daraus befreien, also nicht will ich jetzt nicht kleinreden, aber selbst wenn sie noch so clever und gut überlegt sind, es ist ja da doch ein ganz anderes Potenzial dahinter.
Genau.
Und es spielt ja auch eine berechtigte Angst eine Rolle. Mhm. Wieder jetzt komplett ohne Frage, aber ich glaube, du kannst drauf eingehen.
Ganz vieles dazu sagen, auf jeden Fall. Also ja, viele Sachen sind so salopp gesagt oder wo wir über die Spitze des Eisberges geredet haben. Mhm. Aber es ist ganz klar, wir reden hier von Themen von Menschenhandel, Zwangsprostitution. Da sind Strukturen dahinter. Da ist auch die organisierte Kriminalität dahinter. Mhm. Nicht bei allen Frauen, auf jeden Fall nicht. Mhm. Was man klar sagen muss, dass eigentlich jede Frau zu irgendeinem Zeitpunkt in der Prostitution einen Zuhälter haben wird. Das ist eigentlich klar, auch wenn es vielleicht ohne angefangen hat oder ohne dann aufgehört hat. Aber es wird, und das sagen auch alle Frauen, irgendwann kommt immer ein Kerl, der das Geld will. Weil es geht um Geld. So, das mal das eine. Aber wenn man wirklich an die Strukturen geht, an die organisierte, ja, ich sag das, manchmal will ich die Leute verprügeln und ich lasse es auch auf jeden Fall. Aber es ist einfach auch dahergesagt da. Natürlich weiß man, es sind gefährliche Leute. Und wenn man was macht, das passt denen nicht, dann werden die auch gucken, wie die darauf reagieren. Man weiß um das Milieu, man weiß um die organisierte Kriminalität und dass mit der an sich nicht zu spaßen ist. Mhm. Wir sagen ganz klar, wir haben Notfallpläne, wir haben Schutzmechanismen, wo wir sagen, das ist wichtig, dass wir so weit wie möglich auf uns achten können. Und man muss auch sagen, es ist weniger, dass die Leute dann an uns herantreten, sondern was wir eher erleben, wenn wir ihnen auf die Füße treten, sage ich mal so, dann bekommen das die Frauen ab. Und das wollen wir verhindern, weil das Ding ist, wir sind natürlich Leute, wir sind von außen. Sie haben weniger Macht über uns.
Ja.
Über wen sie Macht haben, ist über ihre eigenen Frauen. Da ist es ein leichtes, dass die einfach mal verprügeln, dass die irgendwo vergraben, dass sie mit der machen, was sie wollen. Weil die gehört ihnen. Mhm. Also das ist so das Bild, ja, die gehört mir.
Ja.
Vielleicht gibt's keinen, der sie suchen würde. So dieses, wer wird auf dich schon achten? Mhm. Zum Beispiel, wenn die an mich dran gehen, es gibt Leute, die werden suchen, es gibt Leute, die würden die Polizei rufen, was auch immer.
Ja.
Das ist viel schwieriger. Mit ihren Frauen können sie machen, was sie wollen. Mhm. Und das erleben wir auch im Milieu. Also die Art von Gewalt und die Heftigkeit der Gewalt, man denkt irgendwann, man hat alles gehört, aber hat man nicht. Und auch die Filme, wo man denkt, das sind nur Filme, nee, wir haben auch sowas schon erlebt. Mhm. Also es ist nicht realitätsfern. Aber vor allen Dingen, ja, hier und da, vor allen Dingen Psychoterror. Es ist eher, was die uns gegenüber machen, einfach die Angst. Mhm. Das hatten wir mal erlebt. Das war so ein bisschen, wir hatten eine Frau, da war das ganz krass, dass die von der Organisierten gesucht wurde. Da hatten wir auch eine Schutzwohnung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das sind ja auch wirklich Frauen, die untertauchen müssen.
Ja.
Und genau, das war so actionfilmmäßig lief das in der Zeit. Aber wo man gemerkt hat, es war vor allen Dingen Psychoterror. Einfach, dass wir die Frau wieder rausrücken. Die sind nicht an uns dran, haben einfach Psychospielchen gespielt.
Ja.
Weil die wissen, es ist für die viel uninteressanter, an uns dran zu gehen oder mit viel mehr Konsequenzen verbunden, als es an ihren Frauen rauszulassen.
die sie dann wahrscheinlich tendenziell halt auch vermeiden wollen, weil letztlich, ja, wenn das Wasser ruhig ist, dann kann man da halt auch...
können die ihre Geschäfte weitermachen, so ganz ruhig. Genau, weil es ist ja nicht immer nur Menschenhandel. Also die organisierte, da steckt so viel dahinter. Die Schlepperbanden, irgendwie müssen die Frauen hier hinkommen. Die Pässe werden denen abgenommen, die können gar nicht abhauen. Und wie du auch schon erwähnt hast, es gibt ein ganzes System, wie die Frauen überhaupt reinkommen. Die müssen ja vorbereitet werden fürs Milieu.
Ja.
Viele, die einfach, also einfach sag ich's mal, die im Menschenhandel drin sind, die werden vorbereitet. Also die werden genommen, auf welche Weise auch immer, landen an diesem Ort. Und es gibt auch extra Häuser, wo die Frauen vorbereitet werden. Mhm. Dass man sagt, das und das musst du können, das wird dir jetzt, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das wird jetzt einfach mit dir gemacht, fertig.
Mhm.
Ganz oft spielt Pornografie mit rein, weil dann wird denen gezeigt, das musst du können. Das ist in der Pornografie einfach gerade das Ding, das werden Leute wollen.
Mhm.
Das Hardcore-Zeug und so weiter, die werden auf alles vorbereitet, damit sie bereit sind. Das auch schon mal, ich sag das salopp, aber wenn man sich da mal reinversetzt, was das bedeutet, dass die Frauen da sind und darauf vorbereitet werden und auch nicht gewollt. Die haben sich nicht dazu entschieden. Die haben nicht gesagt, ja, das will ich. Und auch wenn sie sich bewusst in die Prostitution sind, ist das, was da passiert, ist pure Vergewaltigung. Also das ist auch nicht, wozu die dann ja gesagt hätten. Sondern man ist mit einem falschen Bild reingegangen. Weil das läuft eigentlich wirklich hinter verschlossenen Türen. Genau, und dann werden sie erst weiterverkauft. Dass man sagt, ne, dahin kommst du. Und wir haben auch hier, wir haben so oft von den, sag ich mal, den oberflächlichen Fällen, nenne ich es mal so, weil oberflächlich ist nicht, was psychisch dahinter spielt und die Gewalt ist heftig. Aber, sag ich mal, die heftigen Fälle, wir hatten es auch erlebt, dass Frauen, die wir begleitet haben, so zugerichtet waren, dass man sagen konnte, die war nicht mehr gebrauchsfähig für die Prostitution.
Ja.
Und trotzdem wurde die gesucht wie nix. Einfach wie ein Mastvieh gesucht, gesagt, das ist meins und fertig. Die war eigentlich nicht mehr brauchbar.
Ja.
Wir haben Frauen erlebt, die wurden im wahrsten Sinne des Wortes wurde denen ein Stempel aufgesetzt.
Mhm.
Die wurden wie so Kühe, da wird das ja mit einem heißen Eisen, wurde denen draufgesetzt, das ist der Stempel. Frauen, die Tattoos haben, entweder Name oder auch bestimmte Zeichen, wo man im Milieu weiß, die gehört zu denen. Die werden abgestempelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist meine Frau jetzt, fertig. An die kommst du nicht dran. Oder nur ich darf mit der machen, was ich will.
Ja.
Wir haben Frauen erlebt, die auch in Krankenhäusern aufgetaucht sind, wo Ärzte uns angerufen haben und gesagt haben, wir haben schon vieles gesehen. Und wir haben auch Vergewaltigungen schon gesehen. Aber das hier ist krasser. Und das ist hier in Deutschland. Wir haben Frauen erlebt, die in einem Keller im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt waren. Die wussten, kamen aus einem anderen Land, die wussten nicht, wo sie sind. Die sind irgendwo abgehauen, wo sie sagen, ich weiß nicht mal, an welchem Ort ich war. Ich habe das Tageslicht nicht gesehen. Erst als ich abgehauen bin, habe ich das erste Mal das deutsche Tageslicht hier gesehen. Und das passiert vor unserer Haustür. Hier in Koblenz der Fall, was für uns ganz regional ist, die Frau, die dann mutmaßlich, ich weiß natürlich nicht alles, mutmaßlich zu Tode gequält wurde.
Hm.
Und man sagt, okay, warte mal, das passiert hinter verschlossenen Türen. Und ja, nicht jede stirbt vielleicht, aber die Art von der Gewalt, das kann man sich nicht vorstellen. Und trotzdem, auch wenn man sagt, okay, das, wo man mir vielleicht sagen will, das sind die Hardcore-Fälle, aber erstens zu sagen, das gibt es und nicht wenige, das ist schon erstmal krass für hier in Deutschland. Und regional, wir haben diese Frauen teils begleitet.
Ja.
Wir hatten Kontakt zu denen. Aber auch zu sagen, trotzdem, die Masse erlebt Gewalt. Ganz, ganz, ganz klar erlebt die Gewalt. Sollte das so sein dürfen? Ist das, was wir für unsere Gesellschaft wollen, zu sagen, es ist so normal, nicht nur die Frauen einzukaufen als Ware, sondern auch zu tun mit ihnen, was man will und dass Gewalt normal ist? Ich finde, das ist etwas, was man hinterfragen sollte.
Ja, also drei Dinge fallen mir jetzt in dem Moment ein. Also zunächst macht es ja einfach mal sprachlos. Das Erste, was mir einfällt, ist, denkst du, dass die Freier, die hier ja auch eine Rolle spielen, dass die sich dessen ausreichend bewusst sind?
Ja, kann ich schon mal direkt ja sagen.
Also die wissen das und nehmen es in Kauf.
Ja, ich sag erstmal ja und dann erkläre ich es. Es ist ganz spannend zu sehen mit den Freiern, weil, und wir lieben in Deutschland unsere Statistiken, ich hätte eine. Es gab eine Freierstudie, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam, auch hier in Deutschland. Und da wurden auch Freier befragt. Und es wurde ganz klar gesagt, was würde dich abhalten, zu einer Prostituierten zu gehen? 80% haben gesagt, auch wenn ich von Menschenhandel und Zwangsprostitution weiß, hält mich das nicht ab. Ich gehe trotzdem zu ihr. Was eine Aussage für sich ist.
Ja,
okay. Und man bekommt es mit, dass nicht alle vielleicht, aber viele bei den Frauen auch mitbekommen, dass die da nicht so freiwillig sind oder dass es denen nicht gut geht.
Aber
die ganz klar sagen, ist mir egal, ich bezahle dafür.
Ja.
Und es ist nun mal in Deutschland so.
Okay.
Die meisten haben gesagt, was mich abhalten würde, zu einer Prostituierten zu gehen, wenn es illegal wäre. Weil dann bin ich Täter, dann bin ich kriminell und dann kommen Briefe zu mir nach Hause. Ich will nicht, dass ein Brief zu mir nach Hause kommt. Ne, wir reden, es gibt nämlich keinen typischen Freier. Also es gibt von den Jungen bis Älteren, bis Familienväter, bis Anzugträger hin zu, also alles einfach.
Ja.
Alle Altersstufen, alle, sag ich mal, gesellschaftlichen Schichten, alles.
Ja.
Deswegen gibt es keinen typischen Freier. Und auch dazu sagen, auch ganz spannend, weil, und ich empfehle es eigentlich nicht, und doch irgendwie empfehle ich es, ich mache selber, darf das nur eine kurze Zeit lang immer machen, Freierforen. Es gibt ganz viele Foren, wo halt bewertet wird, wo die Frauen bewertet werden. Oder auch die Orte, wo die Frauen halt sind, die Bordelle und so weiter. Wenn man sich die durchliest, Gewalt. Hört man ganz klar so, hey, die hatte schon Wunden davor, war mir egal. Hey, der hat das total geschmerzt, mir egal. Ich weiß gar nicht, wie explizit ich hier reden darf. Ich lasse es lieber. Aber das sind ganz explizite Sachen, die da genannt werden, da kräuselt sich alles.
Ja,
wo
ja.
gesagt wird, ne, ich wusste... Der Zuhälter kam rein, hat die verprügelt, weil die nicht machen wollte, was ich eigentlich wollte. Hat die verprügelt und dann habe ich weitergemacht. Das ist denen egal. Also, und da sagen die das auch ganz klar. Der Zwang, die Nichtfreiwilligkeit, die Verletzungen sind denen egal. Oder teils, wo die selber sagen, ich verletze sie und habe meinen Spaß dran. Und das da auch zu sehen, ja, das ist denen bewusst. Und ja, nicht alle sind so. Und trotzdem ist das häufig.
Ja.
Und trotzdem erlebt man die Häufigkeit, wenn man auch alleine diese Foren durchliest.
Gut, was auch zumindest da den richtigen Begriff für zu finden, aber vielleicht ist plausibel schwach genug, um es zu sagen. Es geht ja da sicherlich, oder es ist in der Regel auch ein Thema, Dinge ausleben zu können und zu dürfen, die irgendwo latent vorhanden sind, die man sich selbst aber sonst nicht zugesteht. Und dann ist das vielleicht auch dieser Teil so hier. Lass ich jetzt einfach mal komplett die Sau raus. Ist vielleicht genau die richtige Bezeichnung dafür. Der zweite Themenbereich, der sich da für mich vorhin aufgetan hat, ist ja, es handelt sich hier um Gewaltverbrechen, die nicht unerheblich sind. Und ich habe in anderem Zusammenhang da mal was Interessantes gehört von jemandem, der war bei der Hamburger Polizei so im Bereich Cyberkriminalität tätig. Und der dann so, war ein pfiffiger Mensch und hat äußerst interessante Sachen erzählt und hat dann aber auch eine Sache gesagt, wir tun ja, was wir können, aber wenn man mal hinschaut, wir sind eine staatliche Organisation, Institution, wir stehen unter Budgetvorgaben und so. Und wenn halt dann junge Leute, die sehr talentiert sind und die sich mit Computern gut auskennen, wenn die von uns gelockt werden, dann erwischen wir vielleicht die einen sehr hohen moralischen Anspruch haben. Wenn die aber die Gehaltsangebote sehen und wenn sie das sehen, was ihnen irgendwelche illegalen Organisationen aus, möchte jetzt keine konkreten Länder nennen, viele werden wir so nie bekommen und dementsprechend sind wir da eigentlich völlig unterdimensioniert und führen einen relativ aussichtslosen Kampf. Jetzt wird hier die Diskrepanz sicherlich nicht so gewaltig sein, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja bei uns Institutionen und legal ist halt, selbst wenn es die Prostitution selbst ist, aber natürlich längst nicht alles, was in dem Umfeld passiert. Darf man denn da noch ein bisschen Vertrauen auch in die Institutionen, in die Polizei haben oder ist die diesbezüglich auch so gut wie machtlos?
Ja, ist immer, muss man auch sagen, der Polizei wird es auch so schwierig gemacht. Auch wenn sie wollen und wirklich, dass man sagt, und wir haben tolle Polizisten und Polizistinnen, die wirklich auch sagen, da muss was passieren und die sehen das eindeutig auch so. Aber erstens betrachten wir die Gesetzeslage. Die sagt, es ist legal. Menschenhandel kann man auch nur beweisen, wenn es eine Aussage einer Betroffenen gibt. Mhm. Wenn wir mal da weitergehen, es braucht die Aussage einer Betroffenen. Eine Betroffene hat einen Menschenhandel erlebt, also was schwerst Traumatisches, soll da eine Aussage tätigen. Und bei Traumatisierung haben wir es, dass das Gehirn wie Aussetzer hat. Weil so schlimme Dinge passiert sind, dass das Gehirn und die Seele, sagt man auch, das nicht verarbeiten konnte.
Ja.
Das heißt, es wird Lücken geben.
Mhm.
Bei der Polizei, wenn man es nur von außen betrachtet, ist dann die Glaubwürdigkeit hinterfragt.
Mhm.
Wenn du eine lückenhafte Aussage hast.
Ja.
So, und da sehen wir schon, das ist so hinfällig. Dann hast du auch Beweise, auch als Polizei hast du vielleicht Beweise, aber ohne Aussage der Person kannst du nicht viel reißen. So, das ist das Erste. Dann das Zweite, zu sagen, also wenn die Aussage getroffen ist oder jemand eine Aussage machen möchte und das Milieu weiß ja oder die Täter wissen ja, es hängt an der Aussage, was werden die natürlich machen? Die werden schauen, dass die Frau die Aussage nicht macht. Und die haben ihre Kreise, die haben ihre Netzwerke und so weiter und wissen, wie sie an die Frau rankommen.
Und
dass die bloß die Aussage nicht macht.
Sie haben sie ja auch entsprechend vorbereitet.
Genau.
Das, was du vorhin geschildert hast, geht ja schon auch ein bisschen in Richtung der Dressur eines, also heute hoffentlich, wo es Zirkustiere noch gibt, nicht mehr in dieser Form, aber die klassische Form, die halt ja auch mit sehr viel Zwang und Gewalt stattgefunden hat. Das heißt, selbst wenn sich vielleicht schon jemand wieder relativ weit rausbewegt hat, dann wissen die Täter wahrscheinlich immer noch, welche Knöpfe sie drücken müssen, um auch dann plötzlich diese Herrschaft, die sie in der Vergangenheit hatten, wieder aufleben lassen können.
Ja, das zum einen. Und die Frau hat ja auch, also was oft auch die Täter machen, ist den Frauen zu zeigen, was passiert, wenn sie nicht auf sie hören. Oder wenn sie sich gegen sie stellen, dann werden die auch erlebt haben, wie andere Frauen umgebracht wurden, wie sie wie verprügelt wurden, vergewaltigt wurden aufs Schärfste, dass die Frauen auch direkt mitbekommen, wenn du mich hintergehst, passiert dir das als nächstes. Oder die sagen, ich weiß, wo deine Familie ist. Viele Frauen haben Kinder in Heimatländern. Ich weiß, wo deine Kinder sind. Ich habe die in der Hand. Oft sind auch Strukturen so verwoben, dass auch die Ehemänner die Zuhälter sind. Also die Frauen sagen immer, so viele haben gesagt, ich habe Ehemänner, ich habe Freunde, wo wir dachten, hä, wieso? Aber wo man dann merkt, ach so, das sind eigentlich die Zuhälter auch gleichzeitig. So, das heißt, das sind auch teils die eigenen Kinder. Aber hat man dann ja nochmal in der Hand. Und so, also es sind so Strukturen und dann steht da eine Frau und denkt, erstens weiß ich, was mir passieren könnte und einfach nur diese Psychospielchen, auch wenn nichts passieren würde. Aber die Psychospielchen, die setzen einem zu. Eine sowieso schon traumatisierte Frau. Und vielleicht haben sie wirklich was in der Hand gegen sie. So, und dann sind das auch Verfahren, es heißt ja nicht, dass da irgendwas draus passiert. Dann sind das entweder, werden die Verfahren eingestellt oder es sind so wirklich lapidare Konsequenzen, so lapidare Urteile, dass man denkt, das war schon fast nicht nötig. Also einfach auch zu sehen, die Belastung für die Frauen, was das mit denen macht, ist heftig. Und ne, da fehlt, das muss ich auch sagen, der Polizei oft auch die Ressourcen, wirklich, wirklich dahinter sein zu können.
Ja.
Weil wir haben auch, sogar wenn sie wollen, haben wir auch erlebt, dass die gesagt haben, in meinem Bereich, wo ich arbeite, es gibt keinen Bereich, der nur auf Menschenhandel. Das fällt ja unter organisierte Kriminalität oder den ganzen Bereich.
Ja.
Da gibt es so vieles mehr, was noch bearbeitet werden muss. Und die sagen, es gibt andere Dinge, wo ich einfach zahlenmäßig so viel drin habe, dass ich daran erst dran muss, bevor ich am Menschenhandel dran gehen kann. Außerdem, bis ich da einen Fall wirklich offen habe, dauert das so lange. Ich habe nicht die Ressourcen dazu. Muss man auch sagen, in der Ausbildung bei der Polizei gibt es keine einzige Vorlesung zum Thema Sexualdelikte. Das wäre ein freiwilliges Fach. Und Sexualdelikte sind ja nicht nur Prostitution, sondern der ganze Bereich.
Ja, klar.
Muss man sich mal vorstellen. Eine Polizei ist auch dazu nicht ausgebildet, weil es ein ganzer Bereich, der wegfällt. Also da spielen so viele Dinge mit rein, wo ich sage, es gibt überall schwarze Schafe, das auf jeden Fall.
Mhm.
Aber auch hier zu sehen, es hat auch damit zu tun, dass wir da auch nicht rein investieren oder die Polizei auch da nicht rein investieren kann. Also es sind beide Seiten.
Ja.
Wir haben natürlich auch Polizei, die auch selber zu Prostituierten geht. Dann vertraut die Prostituierte auch nicht, zur Polizei zu gehen. Oder ihnen wurde indoktriniert, wir haben Polizei in der Tasche, ob es Lüge oder Wahrheit ist, sei mal dahingestellt. Oder dass sie es aus ihren Heimatländern auch anders kennen.
Naja, alles also nicht auszuschließen. Und da weitet sich die Grauzone dann natürlich noch mal weiter aus. Denn ja, sicher auch da, es ist ein Thema, was ich häufig auch anspreche. Ich denke, ich habe es hier bei Jeder und Verscht auch schon mehrfach gesagt. Ist ja auch immer in allen Lebensbereichen interessant, dass es dann doch auch, wie du vorhin sagst, natürlich alles sind Individuen, aber wie du in bestimmten Berufen eine bestimmte Struktur von Charakteren wiederfindest und so, dass dieses Hollywood-Klischee, wo gerade so in den, seit den 30er, 40er Jahren ja auch häufig so diese Diskrepanz, dass man irgendwann nicht mehr richtig unterscheiden kann, wer ist denn hier der Verbrecher, wer ist der Polizist. In dieser Tiefe greift das sicherlich nicht immer, aber ja, die Faszination für das Illegale, dass die da im Raum, also ja, es sind sich ganz bestimmt nicht alle Waisenkinder. Wenn sie es wären, wären sie auch dann endgültig chancenlos. Also ja, das nächste ganz komplexe Thema. Und also an der Stelle, wo wir jetzt hier stehen, wenn wir es jetzt mal als eine dramaturgische Aufbereitung sehen, dann sind wir jetzt an dem Tiefpunkt des Filmes, weil das ist ja der Moment, wo man jetzt eigentlich beinahe resignieren müsste und sagen müsste, oh Gott, was für eine, da sagt der Atheist, was für eine schreckliche Welt, so, ja. Da können wir eigentlich einen Deckel drauf machen und es sein lassen. Und in einem guten Film ist es ja dann, um die Spannung aufrecht zu erhalten, wird dann in dem Moment nochmal kurz innegehalten, ehe dann doch noch eine kleine Wendung oder eine große auch zumindest kommt. Und das ist für mich vielleicht hier die Gelegenheit, das anzubringen, was in diesen Gesprächen ja, ich bisher zwar einmal vergessen habe, aber sonst immer dabei ist. Wir haben wenig Persönliches von dir gesprochen. Das muss jetzt auch gar nicht sein, weil ich finde tatsächlich, das, was du hier inhaltlich zu bieten hast und auch die Art und Weise, wie du es aufbereitest, ist so spannend. Da müssen wir jetzt nicht noch die persönlichen Anekdoten reinbringen. Aber ohne mir zu verraten, was denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied ist, kommst du halt aus dem Gespräch nicht raus.
Wow, ein Lieblingsort.
Ja, und das ist jetzt, also ich versuche das dann immer gleich ein bisschen abzuschwächen, sieh diese Aufgabe nicht so gewaltig, sondern einfach so, das kann ja morgen schon wieder ein ganz anderer sein, aber so, wenn du dir vorstellst, wir sitzen hier tatsächlich auch von der Sonne beschienen, doch an einem sehr schönen Raum, so, wenn du dir vorstellst, ach, du hättest jetzt morgen frei und es wäre wieder so schönes Wetter, du dürftest aber die Stadt nicht verlassen, aber du wolltest es dir mal ein bisschen gut gehen lassen, was meinst du, wo würdest du dahin spazieren?
Also wenn es, sag ich mal, meine Freizeit betrifft, wo ich sage, oh, würde ich spazieren gehen, einfach unten am Rhein. Ja. Also in Neuwied am Rhein einfach entlang gehen, vielleicht auch durch den Schlosspark oder einfach am Pegelturm entlang. Geht gar nicht darum, dass es immer die schönsten Ecken sind. Es gibt bestimmt schönere Rheinecken. Aber mich entspannt das so, das Wasser zu sehen. Ja. Das ist einfach so wirklich wie so ein Innehalten für mich. Deswegen irgendwo am Wasser zu sein, ja, unten am Rhein. Und wo ich auch sagen muss, hier, wo wir sitzen auch gerade, hier im Bethel-Zentrum, das ist für mich auch so ein ganz toller Ort, auch ein ganz gemütlicher Ort, wo ich sage, ich bin auch gerne hier. Und ich denke auch gerne an diesen Ort. Jetzt habe ich zwei genannt, aber dabei bleibe ich.
Das ist eben, auch das ist völlig legitim und auch sehr gut nachvollziehbar. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, im Moment wird hier auch noch immer ein bisschen gearbeitet. Also unten sah es jetzt nicht komplett repräsentativ aus, aber man bekommt halt schon einen deutlichen Eindruck. Und ich kann mir vorstellen, dass das tut gut, wenn man hier reinkommt, um dann seiner Tätigkeit nachzugehen. Also jetzt kommt dann hoffentlich noch ein bisschen der positive Schwenk. Das finde ich halt jetzt allein schon mal schön, dass ich dich als enorm, trotz dieser ganzen Dramatik, als enorm positiven Menschen in der kompletten Ausstrahlung hier erlebe. Ihr setzt dem ja nun schon etwas entgegen.
Ja.
Und wenn du hast es zu Anfang schon anklingen lassen, was das ist, aber jetzt vielleicht machst du das einfach noch mal ein bisschen konkreter. Also so, ja, es gibt also Frauen, überwiegend Frauen, die jetzt sich in so einer Situation befinden, die jetzt irgendwie darin nicht verharren wollen. Wie werden die auf euch aufmerksam? Also ihr könnt ja schlecht dann in die entsprechenden Häuser gehen und dort Flyer verteilen oder so. Geht ihr auf die zu? Kommen die auf euch zu? Und wenn so ein Kontakt mal hergestellt ist, was kann dann in Verbindung mit euch alles passieren. Bitte ein bisschen im Schnelldurchlauf. Okay. Ich kann mir vorstellen, da könnte man jetzt ewig drüber berichten, ja. Aber so wirklich grundsätzlich, wie entsteht der Kontakt? Was bietet ihr alles an und wie groß sind denn tatsächlich die Aussichten da auf Erfolg? Weil ich bin mir sicher, ihr werdet nicht jede Hilfe, die ihr startet, wird zu einem positiven Ende geführt werden können.
Ja, muss man leider sagen. Aber ich finde es gut, dass wir mit was Positivem enden. Das versuchen wir auch in dem Bereich immer, weil es so hart ist. Also hart, was man erlebt, auch was wir erleben. Ich liebe auch unser Team. Wir sind auch aus Vollzeitlern und Ehrenamtlichen vor allen Dingen. Und wir sind ein ganz witziges Team. Wo man denkt, so, wir sitzen nicht nur und sind, manchmal heulen wir miteinander, muss auch mal sein. Oder sind so, boah, das ärgert mich gerade alles. Aber an sich sind wir so ein bunter Haufen und so auch witzig und sagen wir brauchen den Humor, um uns auch gesund zu halten. Wir lachen viel miteinander und das hilft. Aber auch dann immer wieder zu sehen, was erleben wir in dem Sinne für Erfolge. Das auch nie zu vergessen, weil ja, es scheint so riesig zu sein, dass man sagt, wie soll sich hier bitte etwas verändern? Hm. Bei den ganzen riesigen Bereichen, die wir hier haben. Aber zum einen haben wir haben nicht die Riesenzahl an Frauen. Nee, okay. Aber wir erleben, jeder einzelne Erfolg ist bei uns auch die einzelnen Frauen. Wenn wir merken, auf einmal eine Frau, die jahrelang misshandelt wurde, die kein Vertrauen zu niemandem hatte. Und das sagen ganz viele, ich habe zu keinem Menschen Vertrauen. Schlimmstes Gefühl überhaupt.
Verständlicherweise.
Und die dann anfangen, ich gebe mal ein kleines Beispiel, aber wenn die bei uns im Haus ankommen, wir sind neu, es ist ein neues Haus, es sind neue Regeln, es ist ein ganz neues Leben, die müssen Kontakte zu ihren Milieukontakten aufgeben. Das heißt, gefühlt sind die auch erstmal alleine, aber auch aus ihrem eigenen Schutz heraus. Weil neu heißt alles abcutten. Sondern fangen die an, ganz oft erleben wir, nachts sind natürlich für sie die schlimmsten Zeiten, auch die am meisten mit Panik verbunden sind. Frauen haben oft nachts doch noch das Licht an. Die Angst ist noch da. Und wenn wir dann nach einer Zeit erleben, eine Frau fängt an, das Licht nachts auszumachen. Das heißt, sie kann auch sogar im Dunkeln schlafen. Sie fängt an, ihre eigene Zimmertür nicht mehr abzuschließen. Sie vertraut uns, dass wir nicht einfach reinkommen oder dass da keine Gefahr ist.
Ja. Nochmal ganz kurz dazwischen. Also Haus bedeutet, dass es irgendwo geschützte Orte gibt, die ihr zur Verfügung stellt, die dann auch unter einer gewissen Kontrolle stehen und wo wir nicht drüber sprechen werden, wo die sich befinden. Aber das ist im Grunde ein Teil des Angebotes.
Genau.
Aber bis dorthin, es muss ja auch eine Art Flucht erstmal stattfinden, oder?
Genau. Also das, okay, dann fange ich früher an, hast du recht. Wie wir überhaupt in Kontakt mit den Frauen kommen, ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ein deutschlandweites Netzwerk. Das heißt, in ganz Deutschland sind ja Frauen in der Prostitution. Mhm. Das heißt, wir haben auch Kontakte zu Teams, die auch auf den Straßen unterwegs sind.
Ja.
Das heißt auch da, wenn nicht alle Teams sind direkt verbunden mit einer Organisation. Mhm. Das heißt, sie sind einfach auf der Straße, schauen, wie es geht den Frauen. Und wenn die Hilfen brauchen, dann würden die sich irgendwo melden. Mhm. Wir sind in Kontakt mit denen, dass man sagt, wir werden so eine Stelle, wo ihr euch melden könnt. Ja. Das heißt, kann auch sein, dass ich von irgendeinem Team, das in Buxtehude unterwegs ist und da eine Frau trifft, die sagt, ich muss hier raus oder die in einer Gefahrensituation ist oder die einfach sagt, endlich sagt mir jemand, dass es Hilfe gibt, dass man sagt, wir können Kontakt haben, die können uns anrufen.
Ja.
Und dann schaut man, wie bekommt man denn diese Frau hier hin? Wir hatten eine Zeit lang eine Schutzwohnung, also die ganz klar, sag ich mal, krasse Regeln hatte wegen Schutz. Mhm. Jetzt mittlerweile haben wir ein Aussteigerhaus, anderes Prinzip, es ist nicht mehr so geschützt. Das heißt, es sind nicht die verfolgten Frauen, aber die einfach nicht rauskommen aus der Prostitution, die nicht verfolgt werden, nicht mehr. Aber die trotzdem nicht von alleine raus können. Mhm. Könnte ich auch erzählen, wieso und so weiter, aber bleiben wir mal bei dem Punkt stehen. Genau. Das heißt aber, die könnten uns anrufen, diese Teams, und sagen, wir haben hier eine. Dann schauen wir, wie kriegen wir sie denn hier in das Haus? Mhm. Wie kommt sie vor Ort? Dort wird sie dann, da sind Sozialarbeiter, auch Ehrenamtliche, die einfach schauen, dass die Frauen, sag ich mal, in ein normales Leben kommen, raus aus dieser Parallelwelt. Dokumente, Papiere machen, Alltagsstrukturen. Was mögen die gerne? Was sind Hobbys? Wissen die meisten nicht. Mhm. Aber auch wirklich Arbeitsstellen oder Therapeuten. Wir haben eine tolle Therapeutin, die mit den Frauen arbeitet. Das ist ganz wichtig. Stabilisierung, psychische Stabilisierung ist mit das Erste, was wir machen.
Genau. Und verstehe ich das richtig? Also, weil du hast vorhin jetzt das Beispiel gebracht, aber das ist dann auch Teil des Systems, dass ihr sagt, wir schauen, dass wir auch eine räumliche Veränderung herstellen, weil es wäre ja wahrscheinlich äußerst gefährlich, jemanden, der hier in der Region aktiv war, dann auch irgendwo hier in der Region unterzubringen. Da wären ja Zufallsbegegnungen, würden ja dem Ziel deutlich im Wege stehen.
Richtig, richtig. Um einfach auch, und nochmal zu sagen, den ganzen Kontakt, den sie hatten, da wirklich einen Abstand zu gewinnen, damit sie neu anfangen können. Weil noch würden diese Kontakte so ziehen oder halt wirklich auch eine Gefahr darstellen. Mhm. Auf jeden Fall. Deswegen räumlich sollte eigentlich immer sein. Genau, dann gibt es diese Teams, wo man sagt, ne, die sind nah an den Frauen dran. Oder auch, dass wir sagen, manchmal bekommen wir Anrufe von anderen, sag ich mal, Beratungsstellen, die nichts mit Prostitution zu tun haben. Oder Kliniken oder Krankenhäusern oder Ärzten, die sagen, ich habe hier eine Frau sitzen, das und das oder das kommt mir komisch vor. Oder in Gesprächen kam raus, dass eigentlich der Prostitutionshintergrund hier der Kern der ganzen Sache ist und was das halt mit sich gezogen hat. Dann sagen die, und wir wissen von eurer Arbeit, könnt ihr da helfen? Weil Frauen aus der Prostitution ist nochmal so eine eigene Nische und was die mitbringen, auch an Traumatisierung und dem, was sie erlebt haben, ist nochmal ganz speziell. In Frauenhäusern zum Beispiel, so tolle Arbeit die machen, aber geht das oft unter, weil die sich mit der Thematik Prostitution nicht auskennen.
Klar, ja.
Genau, und dann, dass man sagt, wir haben hier ganz spezifisch für diese Frauen etwas. Wir haben auch die Polizei, die anruft. Und da checken wir immer, es ist ein Notfall, also ein wirklich geschützter Fall. Mhm. Da haben wir unser Netzwerk, wo wir auch dran gehen, wo wir sagen, wir haben andere Häuser, die Schutzhäuser sind. Ist es wichtig für eine Frau, dass sie in ein Schutzhaus kommt? Oder sowieso, wenn es eine regionale Polizeidienststelle war, dass man sagt, man vermittelt die woanders hin.
Ja.
Also das sind so, sage ich mal, die Art von, wie wir an diese Frauen selber drankommen.
Wo ihr dann auch in Verbindung mit anderen Organisationen steht.
Ja. Deswegen uns das wichtig, auch Krankenhäuser. Mhm. Das Krankenhäuser wissen, Frauenärzte wissen, es gibt uns.
Ja.
Weil wo tauchen die Frauen auf? Mhm. Oder andere, sag ich mal, Beratungsstellen, Migrationsberatung. Manchmal ist es das.
Ja.
Manchmal sind es, wo hatten wir noch, Kliniken, also psychiatrische Einrichtungen, wo die Frauen auftauchen, die da merken, oh, warte mal, das ist der Hintergrund bei ihr. Da können wir dann auch sagen, hey, da ist jemand, die kennen sich damit aus, wir sind's. Genau, das würde ich, ja, vor allen Dingen dadurch kommen wir an die Frauen dran.
Mhm.
Genau. Und dann, genau, die Ausstiegshilfen. Oder wenn eine Frau sagt, oh, ich kann doch nicht ein Haus ziehen, dass man sagt, kann man dir trotzdem schon mal Wege herausvermitteln? Dass man sagt, man geht Schritte mit dir. Manchmal wollen die Frauen in die Heimatländer. Auch da gucken wir, dass wir in den Heimatländern Organisationen haben. Wir haben auch Kontakte ins Ausland, in einige, sag ich mal, Herkunftsländer, wo man dann sagt, okay, wir können dir den Kontakt verschaffen, wenn du nach Hause willst zu deiner Familie, schauen wir, dass das so gut wie möglich klappt, auch in einem geschützten Rahmen. Und wenn vor Ort was sein sollte, dass du nicht wieder schnell da reingerätst oder in Gefahr stehst, gibt es die Organisationen, die in deinem Land sind, die zu verbinden, dass man sagt, so geschützt wie möglich, dass die Frau ist. Genau. So, das ist das, sag ich mal, das, wenn es um den Erstkontakt geht und was können wir als Hilfen anbieten für die Frauen. Ja. Das würde ich sagen, das ist das eine.
Mhm.
Und wir erleben Tolles. Also, wenn ich mal so sage, so letztes Jahr in unserem Wohnprojekt, das scheint nicht viel zu sein, aber es sind, wo man sich überlegen muss, es sind intensive Betreuungen.
Ja.
Und wir haben letztes Jahr 7 Aufnahmen gehabt, also 7 Frauen in unserem Haus. Eine Frau ist ausgezogen, hat mittlerweile ihre eigene Wohnung und ihr, sag ich mal, eigenes Leben außerhalb. Hätte sie auch nicht gedacht, lange in der Prostitution gewesen. Und andere Frauen, die konnten wir weitervermitteln ins Heimatland, die sind geschützt, konnten nach Hause kommen zu ihrer Familie. Da hatten wir letztes Jahr. Wir haben viele Anfragen gehabt, die zum Beispiel vielleicht nicht in unser Haus gepasst haben, die wir weitervermitteln konnten. Aber wirklich Frauen, die zum ersten Mal gehört haben, es gibt überhaupt Hilfe. Wir haben Frauen gehabt, die Anzeigen erstattet haben, die gesagt haben, ich werde das hier durchziehen. Und wo man wirklich sagt, boah, hier taucht was in Statistiken auf, hier wird was polizeilich verfolgt. Wie wichtig das ist, weil sonst wird es ja nur noch mehr untergehen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel gibt es jedes Jahr im Oktober den Walk for Freedom in Koblenz, wo wir merken, was das für eine, also wie viele Leute erstens mitlaufen und das sind Männer und Frauen. Und wir erleben, dass die Frauen, wir haben Aussteigerinnen mit dabei, die mitlaufen selber und sagen, jetzt stehe ich mal auf der anderen Seite. Ich kann mich einsetzen für die, die noch drin sind. Ich habe hier eine Stimme. Weil wir erleben auch das Milieu natürlich, sieht das, dass es diesen Walk gibt. Und dann erleben wir im Endeffekt die Frauen, die noch im Milieu sind, die ganz oft sagen, wieso gibt es Leute, die sich für mich einsetzen würden? Und ganz viele Männer, wir haben, würde ich schon sagen, 50-50, auch an Männern, die mitlaufen, die sagen, hey, ich will darauf aufmerksam machen. Ich bin nicht einer von diesen Männern. Ich bin kein Freier, sondern ich sehe, den Frauen geht's nicht gut und es darf so nicht sein. Und dann die Frauen aus dem Milieu, weil die kennen nur Zuhälter oder Freier. Mhm. Und die dann da stehen, ganz verblüfft und sagen, es gibt so viele Männer, die sehen, dass es mir schlecht geht, die was anderes wollen, die mich nicht nur als Ware oder als gekauften Körper sehen. ganz komisch für die. Wir erleben Frauen, wo wir das auch von den Teams halt hören, die den Frauen begegnen oder auch wir, wenn wir in der Ausstiegsbegleitung sind, die liegen uns in den Armen und sagen, das erste Mal in meinem Leben fasse ich Hoffnung. Die kennen das Wort Hoffnung nicht. Oder dieses Ding von Vertrauen, was ich angesprochen habe, wo eine Frau sagte, ihr seid die ersten Leute gewesen, denen ich vertrauen konnte. Ich habe so lange keiner Person mehr vertraut und das war das schlimmste Gefühl. Ihr wart die ersten, denen ich vertrauen konnte und mit denen ich es rausgeschafft habe. Die ist heute selbstständig mit ihrer Familie und hat eine Arbeitsstelle und eigene Wohnung und so weiter. Die hat es rausgeschafft. Wir leben in der Öffentlichkeitsarbeit, wie viel mehr Stellen einfach bereit sind zuzuhören. Wir sind in Schulen unterwegs, wo auf einmal, wo wir auch sagen präventiv, dass die Mädels gar nicht erst reinkommen. So viele Mädels, wo man merkt, bei dir macht's Klick. Mhm. Bei den Jungs macht es Klick, dass man sagt, ist gar nicht so cool, Freier oder ein Loverboy oder ein Zuhälter zu sein. Wir erleben ehemalige Freier, die mittlerweile unsere Arbeit unterstützen. Wir erleben ehemalige Frauen, die da drin waren, die mittlerweile unsere Arbeit unterstützen. Also das gibt es ganz, ganz klar. Und das darf man nicht vergessen, das muss man hochhalten. Wir haben immer mehr auch mit Polizeidienststellen zu tun, dass man sagt, wir wollen auch euch unterstützen. Wo können wir zusammenarbeiten? Wir haben hier, was ganz toll war, wo es um den Fall in Koblenz ging, eine Mahnwache gehabt. Und ich liebe dieses Prinzip, weil das hatten wir vorhin im persönlichen Gespräch noch gesagt, wie man zusammenkommt, wo man vielleicht sonst nicht zusammenkommen würde. Ja. Wir hatten ja die Mahnwache mit so vielen verschiedenen Akteuren gehabt, wo wir vielleicht in unserem Alltag nie zusammenkommen würden. Aber wo wir gesagt haben, hier ist etwas passiert, das schockiert uns alle. Lasst uns doch zusammentun. Und man hat gemerkt, was es in der Gesellschaft ausgemacht hat. Auf einmal war das in den Medien Thema, wo das vielleicht sonst so selten Thema ist. Auf einmal wurden die Leute aufmerksam von, hier passiert etwas bei uns vor der Haustür, was nicht passieren sollte. Ganz viele Leute, die neu angefangen haben, darüber nachzudenken, die Thema Prostitution hinterfragt haben, die Gesetzgebung hinterfragen, die sagen, es muss was passieren. Also es gibt Erfolgsgeschichten, es gibt so tolle Dinge. Ich könnte noch und nöcher erzählen, auch wenn ich ganz persönlich unsere Frauen betrachte, auch was diese Beerdigung im Milieu ausgemacht hat. Dass so gesagt wurde, es wurde eine von unseren beerdigt, die sonst so wie Dreck behandelt wird. Und kann man bei der Frau gar nicht anders sagen, was man da mitbekommen hat, die wurde schlimmer als der letzte Straßenköter behandelt. Und trotzdem, dass man gemerkt hat, hier gab's Leute, die haben sich Zeit, Geld und Mühe gemacht, hier eine Beerdigung für eine von unseren zu nehmen. Das macht was, wo man sich sonst so ungesehen und ungehört fühlt und ungeliebt fühlt. Was das ausmacht, dass auf einmal die Leute wirklich sehen. Und es kamen so viele Leute aus der Gesellschaft, die und keiner kannte sie. Keiner kannte sie ja wirklich, hatte einen persönlichen Bezug. Und trotzdem kamen knapp 100 Leute, die gesagt haben, ich will ihre Gedenken. Mhm. Ich will hier einfach sein, um zu sagen, du wurdest gesehen. Auch wenn sie es so zu Lebzeiten hätte erleben müssen. Aber das auch ins Milieu, sag ich mal, so wie hineinzuschreien, zu sagen, hier gibt es Leute und ihr seid wertvoll. Lasst euch nicht niedermachen, was sonst die so gesellschaftlich so schnell auf sie aufgebürdet wird. Und es waren von, ich liebe das Prinzip, wir hatten von wirklich Nonnen vor Ort bis hin zu, sag ich mal, auch Pro-Prostitutions- sag ich mal, Personen, die pro Prostitution sind oder auch ganz andere, vielleicht auch politische Richtungen nehmen, wie wir es haben. Wir hatten Aussteigerinnen vor Ort. Also einfach dieser ganze Bezug, die alle mit einzubeziehen und zu sagen, es betrifft uns irgendwie alle oder es macht was mit uns allen, diese Thematik. Und vor allen Dingen könnte ich schon fast wieder heulen, wenn ich an unsere Frauen denke und was es für sie ausmacht. Ganz, ganz persönlich. Ja.
Puh, das war doch jetzt ein fantastisches Finale mit, um in der Dramaturgie zu bleiben, am Ende noch mit Lachen und den nicht ganz verdrückten Tränen.
Ja.
Also ich kann nur den Hut vor dieser Arbeit ziehen, tatsächlich auch nochmal wiederholen, wie beeindruckend ich hier diese Begegnung empfunden habe. Und tatsächlich so es ist verrückt, dass ein Thema, was eigentlich Präsenz verdient hätte, das lange Zeit tabuisiert worden ist und das jetzt, wo es eigentlich nicht mehr tabuisiert ist, dann auf eine andere Art und Weise aus dem Fokus verschwindet. Ja. Und wo offensichtlich ja man vielleicht auch das Gefühl hatte, naja, wir haben ja eine Gesetzesregelung gefunden, jetzt wird's hier besser und dann gucken wir lieber nicht mehr hin. Ja. So, wir haben lange Zeit nicht hingeguckt, jetzt gucken wir mal kurz und dann gucken wir lieber wieder weg. Ja. Wird schon gut sein.
Dabei so.
Und ja. Allerletzte Frage dann noch. Ich vermute, da ist sicherlich in der Zuarbeit einiges an Ehrenamt mit dabei. Da ist viel Idealismus mit dabei, aber ganz umsonst ist das alles bestimmt auch nicht zu haben. Wie finanziert ihr euch? Ja. Und wie kann vielleicht jemand, der jetzt auch beeindruckt ist davon, was er hier oder sie hier gehört hat, wie kann jemand euch denn unterstützen?
Mhm, genau, also ja, Gelder, Finanzierungen sind immer schwierig. Auch gerade in der Thematik gibt es nicht viel, was wir, sag ich mal, staatlich muss dann Handhabe gibt. Wir sind vor allen Dingen spendenfinanziert. Ja, wir haben auch unsere Wohnungen, unsere Häuser durch Spenden getragen. Auch unsere Vollzeitangestellten durch Spenden. Und finde ich immer sehr, also mich berührt das immer, dass wir das jahrelang einfach in dem Maße machen können. Mittlerweile unser Aussteigerhaus jetzt wird teils finanziert von Aktion Mensch. Das ist jetzt das erste Projekt, was wenigstens eine Teilfinanzierung hat. Da sind wir sehr dankbar für. Aber genau, vor allen Dingen Spenden. Und es braucht, wir sind zwei Vollzeitangestellte und noch Teilzeitkräfte im Haus, weil es braucht einfach für eine Betreuung, kann man das nicht nur ehrenamtlich. Und trotzdem will ich nochmal ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob unser Team das hört, aber wir feiern als auch festangestellt einfach das Team der Ehrenamtlichen, die so Herzblut und Zeit mit reinstecken und ohne die wird hier gar nichts laufen.
Ja.
Also wir haben wunderbare Ehrenamtliche, die das absolut tragen. Ganz, ganz klar. Und Unterstützung, natürlich würden wir uns freuen einfach auch über die Spendengelder, wenn jemand sagt, ich habe da Finanzen, die möchte ich da rein investieren. Und da möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ich lieb's von unseren Spendern da auch sagen zu können, jeder, der auch das Geld mit reingibt und vielleicht nicht an vorderster Front ist, was auch okay ist, das kann nicht jeder an jeder Stelle vor Ort sein, aber das macht was. Das heißt, das, was wir erleben dann mit den Frauen, die Erfolge, die wir erleben, die Frauen, die wir unterstützen können oder ihnen auch nur im vielleicht auch klein eine Freude machen können, die Leute, die gespendet haben, die tragen das mit. Die tragen die Erfolge und die Siege mit. Und das will ich so klar sagen, so, ihr seid dann Teil der Arbeit. Aber auch natürlich, wenn man sich sonst einsetzen möchte, ganz wichtig, was jeder machen kann. Auch wenn er sagt, ich habe vielleicht nicht die Zeit dazu, hier mitzuarbeiten. Aber jeder kann Botschafter dafür sein. Das heißt, man hat jetzt, ich sag das so, man hat diesen Podcast gehört, man hat hinter die Kulissen geblickt. Das heißt, man hat mehr Infos als viele andere Leute. Fangt an, drüber zu reden. Fangt an, zu hinterfragen. Und dieses Normale und dieses drüber Witze machen und das als normal erachten, lasst das mal nicht so stehen. Informiert euch weiter. Das macht einen großen Unterschied. Weil wenn jeder Einzelne so ein bisschen das mitträgt und ein Licht weiterträgt, das wird das große Feuer machen. Es muss nicht direkt brennen, aber die kleinen Lichter, die machen irgendwann das große Feuer aus. Und das gebe ich ganz klar mit.
Okay, um's zu konkretisieren, werde ich dann die Kontonummer auch noch mit angeben in den Shownotes. Und die Webseite, die magst du vielleicht nochmal kurz nennen?
Ja, genau. Also projekt-schattentöchter mit oe.de. Da gibt's auch einfach kurz, wer wir sind, was alles unsere Angebote sind, auch Unterstützungsmöglichkeiten sind da auch vorhanden. Und wir versuchen es so weit up to date zu halten, dass auch so die neuesten Infos, wie zum Beispiel Walk for Freedom, seid ihr alle gerne eingeladen, dieses Jahr auch im Oktober wieder, einfach mitzulaufen. Es kostet kein Geld, es ist nicht viel Aufwand, eine Stunde schweigend durch Koblenz zu laufen. Schaut euch die Videos auch auf unserer Instagram-Seite, Facebook-Seite an. Es macht schon viel. Auch wenn ich im Rückblick die Videos nochmal sehe, auch wenn es nur so ein schweigendes Laufen durch die Stadt ist, aber das macht ganz viel mit einem selber und das sorgt auch für Aufmerksamkeit in der Stadt. Das auf jeden Fall. Und seid da ganz herzlich eingeladen mitzumachen.
Gut, dann werden wir gleich dann auch wieder zum Schweigen überleiten. Vielen, vielen Dank, Betty, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war jetzt wieder so eine Art von Begegnung, wo ich einfach nochmal so selbst glücklich darüber bin, dass ich dieses Projekt hier gestartet habe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann, diese Botschaft auch nach draußen zu tragen, aber eben ja auch festzustellen, dass sich diese Begegnungen immer wieder lohnen. Das entspricht ja auch ein bisschen dem, was du vorhin sagtest. So, wenn man dann an so einen Ort kommt, wo dann ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und bei mir kommen sie nicht gleichzeitig, aber nacheinander, da passiert einfach eine ganze Menge, ja. Und das ist sehr schön. Ich danke dir da sehr für, und ich kann mir durchaus vorstellen, also wir haben ja hier noch so ein paar Türen aufgemacht, wo wir nur ganz kurz mal dahinter geschaut haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns hier auch vor den Mikros nochmal wiedersehen.
Sehr gerne.
Weil ich glaube, da gäbe es noch ein paar Dinge, die sich vertiefen ließen.
Ich glaube auch. Könnten noch einige Gespräche sein. Sehr gerne. Und ich will auch sagen, ich bin auch dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast oder überhaupt aufmerksam geworden bist. Weil wir auch sagen, so oft wird gerade die Thematik wird nicht so beleuchtet oder man schiebt das so schnell zur Seite, weil es nichts mit einem selbst zu tun hat. Aber deswegen sind wir so dankbar für genau diese Begegnungen, einfach auch mal ins Gespräch kommen zu können. Und das Thema zu beleuchten.
Ja, und so ist vielleicht auch das nochmal der nächste kleine Hoffnungsschimmer da draus. So tragisch der Anlass, aus dem wir uns begegnet sind, sein mag, aber oft ist es ja so, dass auch aus den schlimmen, furchtbaren Dingen Positives erwachsen kann. Ja. Und wenn das dazu beiträgt, dass ihr mehr Aufmerksamkeit, dann möglicherweise auch deutlich mehr Wahrnehmung und mehr Ressourcen mittelfristig zur Verfügung habt, dann kann ja auch das dazu beitragen, dass dieser Tod, so sinnlos er wirken mag, am Ende dann doch nicht komplett sinnlos gewesen ist.
Ja, das hat uns auch sehr stark, ich sag das nochmal kurz, sehr stark begleitet, weil als wir den Namen der Frau noch nicht wussten, aber einfach darauf aufmerksam machen wollten und uns dass ein Herzensanliegen war, diese Frau, dass sie nicht vergessen wird. Wir haben sie, auch mit keinen großen Hintergedanken, haben wir ihr den Namen Nadja gegeben, als Synonym, dass man einen Namen für sie hat. Und ich muss schon fast peinlich berührt sagen, dass ich erst an der Beerdigung gemerkt habe, was dieser Name bedeutet. Weil Nadja bedeutet Hoffnung. Oh. Und ich gedacht habe, und es war mir nicht bewusst, dass dieser Name Hoffnung bedeutet. Das hat jemand auf der Beerdigung gesagt. Ich gedacht habe, aber was? Ein Bild dafür. Das wollen wir darüber aussprechen, so dieses, sag ich mal, dieses Nadja-Phänomen, dieses Hoffnungsphänomen, dass etwas aus so etwas Schlimmem einen Hoffnungsschimmer erwecken kann. Und das haben wir an der Beerdigung auch gesehen, auch in der Betroffenheit der Leute und dann diesem, dass so viele Herz gefasst haben, auch, glaube ich, neue Herz gefasst haben zu dieser Thematik, dass man sagt, dass daraus Hoffnung entstehen darf und dass diese Nadja dafür jetzt stehen darf, Hoffnung weiterzugeben. Tja. Auch für andere Frauen, für die anderen Nadjas. Ja.
Tja, und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich beinahe in Rechtfertigungszwang komme, weil mit deiner Grundhaltung und mit deinem Glauben kannst du natürlich da wunderbar nach oben verweisen und sagen, das war ja klar, dass das in einem großen Plan entstanden ist.
Sogar
und
ohne, dass ich es gecheckt habe, ja.
Es war kein Zufall, dass da dieser Name ins Spiel kam. Ja. Da muss ich mich dann ein bisschen schwerer tun, wenn ich solche Dinge beobachte. Und es ist dann schon manchmal erstaunlich, wie häufig man sowas beobachtet. Ja. So, also wenn das jemand in ein Drehbuch reinschreiben würde, dann würde man hinterher sagen, na so ein Quatsch, sowas passiert doch nicht. Aber es passiert halt. Und es passiert häufiger, als man glauben möchte.
Genau, und das einfach auch hochzuhalten. Das hält einen so gut gesund. Und ich sage, es gibt immer irgendwas, wo man doch mal mit lachen kann oder Freude auch mitnehmen kann und die muss man hochhalten.
Tja, ich brauche jetzt nicht so viel Hoffnung da reinzulegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Peter Dümmler von Merlin Sound auch diesmal wieder gelingen wird, dafür zu sorgen, dass dieser Podcast so gut klingt, wie er halt immer klingt. Da auch wieder ein ganz großer Dank und die Empfehlung an jeden, der irgendwie was mit Ton zu tun hat, der aufnehmen, mischen oder sich auch nur beraten lassen möchte oder sogar Gitarrenunterricht nehmen, bei Peter Dümmler, bei Merlin Sound in Heddesdorf, da bist du hier am Mittelrhein an der besten Adresse. Betty, nochmal vielen Dank, wenn jetzt die Sonne hier gleich hinter den Bösner Gebäuden verschwindet, dann bin ich mal wieder deutlich über das hinausgegangen, was ich mir vorgenommen habe. Also ich glaube, diese Regel, naja, ich bin jetzt auch hier schon ein paar Jahre unterwegs und sollte mich jetzt, also mit dem Podcast schon ein paar Jahre unterwegs, sollte mich inzwischen selbst besser kennen. Also ich glaube, von dieser Dreiviertelstunde als Zielvorgabe nehme ich jetzt mal Abstand und werde vielleicht zukünftig von vornherein mit einer rechnen und wenn es so wie heute dann doch knapp anderthalb werden.
Oh, wow.
Wenn das Thema interessant genug ist, warum nicht? Ich denke, es dürfte schwerfallen, hier unterwegs auszuschalten. So viel für heute und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine runde Zahl. Das war die Episode 59 des Neuwied-Podcasts Jeder im Verscht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö, Söte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erjochung, wären wir um den Kopf. Bei uns in den der Letzte, bei uns im Kenner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fette, bei uns ist jeder im Verste.